stehen wir am Peak unserer Gesellschaft. Was passiert mit dem Dollar, dem Euro, dem Schweizer Franken, mit ja, der Wirtschaftslage an und für sich auf der Welt? In dieser Folge spreche ich mit niemand Geringerem als Dr. Markus Krall über das Weltgeschehen, was in Deutschland, in den USA, in der Schweiz passiert und was das für dich auch persönlich bedeutet. Ja, Markus Krall, herzlich willkommen in Zürich.
Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, bin gerne gekommen.
Ich freue mich sehr, wir haben ja ganz kurz vorher noch gesprochen, Sie waren ja mal in der Schweiz
ansässig. Ja, das ist eine Weile her, also gut 15 Jahre, also 2006, 2007 war ich in der Schweiz. Ich war damals Vorstandsmitglied und Chief Risk Officer der Converium Rückversicherung, die dann später zur SCOR Switzerland wurde und hatte hier ein tolles Jahr in Zürich. Also habe ich mich wunderbar und wohl gefühlt.
Okay, wie gut kennen Sie denn die Schweiz? Waren Sie nur arbeitstechnisch hier?
Ja gut, ich habe die ganze Woche hier verbracht und teilweise bin ich gependelt, aber ich hatte dann auch ein sehr, sehr schönes Haus in Küsnacht mit einem tollen Seeblick auf den Zürichsee. Also das hätte ich mal nicht verkaufen sollen, das war eine schlechte Entscheidung. Ja, aber ich habe mich hier schon so ein bisschen eingelebt gehabt, doch, auf jeden Fall.
Okay, sehr schön, sehr schön. Ja, vielleicht für die Zuschauer, die meisten kennen Sie wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, in der Schweiz, die einen oder anderen schauen sicherlich auch Ihre Interviews jeweils an. Aber ganz kurz, vielleicht so in zwei, drei Sätzen. Ja, wer ist Markus Krall? Was machen Sie? Für was stehen Sie? Wie ist Ihr Weltbild?
Ja gut, ich bin 60 Jahre alt, verheiratet, katholisch, vier Kinder, bin von Ausbildung her Diplom-Volkswirt promoviert, habe über den japanischen Kapitalmarkt promoviert in Japan an der Kaiserlichen Uni Nagoya und war dann viele, viele Jahre lang, also fast 30 Jahre lang in der Finanz- und Beratungsindustrie unterwegs und habe mich dort auf Risikomanagement spezialisiert. Sehr viele Banken arbeiten mit Kreditrisikosystemen, an deren Entwicklung ich maßgeblich beteiligt war. In Deutschland etwa 80% aller Banken. Habe auch einige Zwischenstopps eingelegt in der Finanzindustrie, unter anderem eben hier in der Schweiz als Vorstand der Rückversicherung Converium und ganz am Anfang meiner Karriere in der Allianz in München und war dann jetzt die letzten etwas mehr als drei Jahre Chef des Goldhändlers Degussa. Eine sehr schöne Zeit auch und habe mich da, ich sag mal, sehr intensiv um eigentlich das Asset gekümmert, von dem ich schon seit vielen Jahren gesagt habe, dass es einen Krisenschutz bietet und den Gold-Retail-Markt in Deutschland und auch in der Schweiz, Österreich und im europäischen Umland versucht voranzutreiben. Und auch eine sehr, sehr gute Zeit da gehabt. Jetzt im Moment konzentriere ich mich auf meine publizistische Arbeit. Ich bin ja, ja bekannt als Libertär. Neuerdings sagt man dazu in Deutschland Rechtslibertär, als ob Libertär irgend schon mal jemand was mit Rechts zu tun gehabt hätte. Aber sei es drum, also ich bin ja Libertär, das heißt also extrem freiheitlich. Für mich steht die Freiheit des Menschen im Mittelpunkt aller Dinge. Und zwar deswegen, weil der Mensch als freies Wesen geboren ist. Das ist für mich ein Teil quasi des Naturrechts, dass der Mensch frei zu sein hat und keine Maschine und kein Sklave und kein Abhängiger sein soll. Und ja, diese Freiheit ist manchmal mit Unbequemlichkeit verbunden, deswegen und auch mit Verantwortung, deswegen scheuen sich manche Leute vor ihr. Aber daraus ergeben sich viele, viele gesellschaftliche Diskussionen und Forderungen. Und die stelle ich sehr ungefiltert. Das macht mich bei manchem beliebt und bei manchem unbeliebt, aber das halte ich beides aus.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Sie sind ja auch sehr, sehr ein Mann der starken Worte. Also Sie stehen hin, vertreten Ihre Meinung und das eckt natürlich sehr, sehr schnell an, gerade in sozialen Medien, wo jeder etwas schreiben kann, anonym und so weiter. Sie nehmen das vollkommen locker hin,
oder? Ja, also ich sag mal, morgens, wenn ich aufstehe, dann habe ich ja erstmal so 5 Minuten Zeit, mir zu überlegen, mit welchem Thema löst du heute einen Shitstorm auf Twitter aus? Ja. Also es gibt da sehr zuverlässige Themenkomplexe, da können Sie sich darauf verlassen, dass Sie dann sehr schnell das auslösen. Das ist also so, was sagen Sie? Welches Knöpfchen muss ich drücken? Ja, da gibt es ein paar Knöpfchen. Also wenn Sie Russland zum Beispiel, Russland-Ukraine-Krieg als Knöpfchen können Sie drücken. Sie können Corona, konnten Sie, aber das ebbt jetzt langsam ab, weil die Leute mit den 5 Spritzen im Profil, die sind jetzt immer seltener, die haben jetzt alle eine Ukraine-Flagge. Oder Klima. Klima ist eine konstante, verlässliche Angelegenheit, wie Sie sowas auslösen können, morgens um 6:30 schon. Und es sind eigentlich ganz einfache Dinge. Also Sie müssen eigentlich nur etwas aussprechen, was Sie für wahr und richtig halten, was kontrovers ist. Und schon geht's rund. Mhm. Also es ist, braucht nicht viel Energieaufwand. Ich sag mal, das Verhältnis von reingesteckter Energie zu rausgeholter Energie ist sehr, sehr effizient.
Sehr schön. Ja, Sie haben eigentlich die Themen schon ein bisschen so auf den Tisch gelegt. Klima, soziale Sprengkraft, die Themen, die wir haben und so weiter. Ja, wie sehen Sie die aktuelle Weltlage? Also wenn wir einfach mal so auf ein globale, auf wirklich die hohe Flugsicht einnehmen, oder? Auf die Welt, jetzt nicht Deutschland oder Schweiz, sondern einfach mal, wo geht die Welt so hin? Wie sehen Sie das?
Ja, also oft spreche ich natürlich über Deutschland, weil die Deutschen machen das ja immer besonders gründlich, was in der Welt schiefläuft. Aber das ändert ja nichts daran, dass die Gesamtweltlage auch sehr ähnlich ist. Das ist sozusagen die größere Ausprägung des Ganzen. Und was ist die Weltlage aus meiner Sicht? Wir leben in einer Irrenanstalt und die Patienten haben die Macht ergriffen. Ja, also das ist so mein Eindruck von der Weltlage.
Also wer sind die Irren?
Die Irren sind all die, die glauben, ihre Ideologien jetzt mit aller Gewalt durchsetzen zu müssen. Vor allen Dingen auf Kosten der Menschen. Mhm. Ja, diese Ideologien sind gegen die Menschen gerichtet. Die sagen das auch zum Teil ganz offen. Der Mensch sei eine Krankheit, die den Planeten befallen hätte. Das ist so, die grüne Ideologie hat den Menschen quasi zum Virus erklärt und man müsste also jetzt sehr viel weniger Menschen haben. Da ist dann schon fast jedes Mittel recht. Ja. Gegen den Wohlstand, also den Wohlstand, den uns 200 Jahre Aufklärung, industrielle Revolution, Arbeitsteilung und technischer Fortschritt gebracht haben, der wird jetzt quasi verneint, der wird für schlecht erklärt. Die Menschen, es soll ihnen nicht mehr gut gehen, man sagt es ihnen diesmal ganz offen. Also der Sozialismus, der hat ja noch das Versprechen abgegeben, dass allen besser gehen soll. Mhm. Der neue Ökosozialismus, der gibt jetzt das Versprechen ab, dass es allen schlechter gehen soll. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil das einzige Versprechen ist, dass der Sozialismus zu halten in der Lage ist. Und er kommt da also jetzt auf diesen ökologischen Pfoten daher, mit zum Teil abstrusen Ansprüchen. Also es wird alles zur Wissenschaft erklärt, was Blödsinn ist. Ja? Und wer sich dann dem entgegenstellt, der wird zur Feind der Wissenschaft erklärt. Es wird von wissenschaftlichem Konsens geredet, obwohl Wissenschaft und Konsens geradezu Gegensätze sind. Mhm. Wissenschaft lebt vom Streit. Mhm. Und davon, dass die Leute nicht einer Meinung sind, in dem Moment, wo Konsens hergestellt ist, gibt es keinen Diskurs, keinen wissenschaftlichen Fortschritt mehr. Es wird Wissenschaft zur Demokratiefrage erklärt. Also es wird die Mehrheit der Wissenschaftler wird also herangezogen, um irgendwas für wahr zu erklären, was auch noch nie funktioniert hat. Also vor 500 Jahren waren 97% der Astronomen der Meinung, dass die Sonne um die Erde kreist. Ja, also auch, da war die Mehrheit auch anderer Meinung als die Wahrheit. Ja. Mhm. Also es werden ganz komische Ansprüche gestellt, meistens wird die Wissenschaft vorgeschoben, meistens für irgendeinen Blödsinn, den sie so nie als wissenschaftlich vertreten hat. Und es wird die Logik angegriffen. Das ist das Bemerkenswerteste. Also wir haben so, und das ist auch kein europäisches Phänomen, das ist ein globales Phänomen, aber eigentlich vor allem eines der westlichen Welt. Also in Russland, China und Indien lachen die da über uns. Ne? Also die haben den gesunden Menschenverstand noch nicht an der Garderobe abgegeben. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel, das die Geisteskrankheit des Westens eigentlich sehr schön beschreibt. Ich habe vor einigen Jahren mal einen Artikel gelesen über die wunderschöne Volksrepublik Nordkorea. Mhm. Und da wird ja jetzt schon in der dritten Generation von einer Dynastie von Menschenfreunden regiert. Und da hat mal die Propaganda dieses Staates die Welt darauf hingewiesen, dass einer der Kims sich nie der Profanität des Stuhlgangs beugen musste. Ja, weil das in der Anatomie gottähnlicher oder gottgleicher Wesen wahrscheinlich nicht vorgesehen ist. Ja. Okay. Und dann dachte ich bei mir, boah, das ist ja schon bemerkenswert, wie man sowas sagen kann. Ja, aber es ist ja auch nicht schlimm, dass es die Anatomie so ist, wie sie ist bei Menschen. Ja.
Wäre in der Corona-Zeit noch gut gewesen, oder?
Ja, also
Papier, ja, Klopapier, also, engpassend.
Wir hatten ja einen Mann, der dann, ich glaube, er wurde dann später Bundesgesundheitsminister und ist es noch, aber der war damals noch nicht Bundesgesundheitsminister. Der hat den Leuten erklärt, dass das Virus durch die Toilette aufsteigt. Also das ist fast schon in der gleichen Liga. Aber jetzt haben wir beispielsweise in Deutschland eine Regierung, die hat einen Queerbeauftragten, der sagt, er verkündet es als wissenschaftliche Wahrheit, dass es Männer mit Gebärmutter und Frauen mit Penis gibt. Mhm. Und wenn Sie Menschen dazu bringen, sowas nachzubeten, dann ist es, als wenn Sie in George Orwell sind. Dann ist 2 + 2 ungefähr 5. Mhm. Ja? Sie verweigern die Logik. Diese Verweigerung der Logik, wenn Sie das geschafft haben, das den Menschen einzuimpfen, dann können Sie mit denen fast alles machen. Dann haben Sie sie zu Untertanen gemacht. Und der Sozialismus braucht Untertanen. Nur die Freiheit braucht keine Untertanen. Mhm. Und diese Geisteskrankheit, diese Verweigerung der Logik, die zieht sich durch die westliche Welt wie ein Wurm. Das ist wirklich spektakulär. Aber wo sie auch hinfassen, ob das solche Dinge sind wie jetzt dieser ganze Genderwahn, was jetzt nicht heißen soll, und das, da wehre ich mich auch dagegen, dass ich irgendwie mal vorschreiben soll, wie er zu leben hat. Mhm. Im Gegenteil, da sage ich, jeder soll so leben können, wie er will. Und wenn er eine andere Form der Sexualität lebt, als die mir geläufig ist, das geht mich doch überhaupt nichts an. Genau. Aber bitte hinter der Schlafzimmertür. Mhm. Also ich möchte nicht, dass die Dinge in die Öffentlichkeit sozusagen auch getragen werden, dass sie unseren Kindern serviert werden in Kindergärten. Das will ich alles nicht. Mhm. Aber jeder für sich privat soll machen können, was er will. Das ist eine Privatsache. Mhm. Ja? Solange niemand dabei Schaden nimmt.
Genau.
Und jetzt soll uns aber sozusagen diese Sache in einer Weise nahegebracht werden, als ob das, was jetzt die Mehrheit bisher für normal gehalten hat oder für praktiziert hat, dass das nicht mehr normal sei. Und es wird also die Logik vergewaltigt, indem man sagt, es gibt Männer mit Gebärmutter und Frauen mit Penis. Und es wird der Sport, der Frauensport vergewaltigt, indem also 2 Meter große und 2 Meter breite Schränke, die mal Männer waren, jetzt Frauensport machen dürfen. Mhm. Ja? Und es wird eigentlich im Grunde genommen in jedem Feld so agiert. Also ob es jetzt dieses ganze Thema gesellschaftlicher Fragestellungen ist, ob das Thema sexueller Fragestellungen ist, ob das Thema der Energiepolitik ist, da wird die Logik auch verweigert. Ja? Mhm. Also Deutschland, muss man sich mal vorstellen, Deutschland steigt aus allem aus, was grundlastfähig ist, bezieht jetzt den Atomstrom und den Kohlestrom und den Gasstrom aus dem Ausland, fühlt sich aber besser dabei. Mhm. Ja? Wobei Deutschland versucht, die ganze Welt mit diesem Wahn zu infizieren. Man erzählt uns ja auch da, wir wären das Vorbild für die Welt, da während die Welt nur über uns lacht. Ja? Wir sind wie so ein Geisterfahrer, der die Autobahn auf der falschen Seite runterfährt und alle anderen zu Geisterfahrern erklärt. Und ähnliche Tendenzen haben wir in den USA aber auch. Also USA, Kanada, Australien, überall. Und es breitet sich aus. Es scheint wie so eine Art Virus zu sein, also ein geistiges Virus. Also Energiepolitik das Gleiche. Mhm. Dann haben wir im Grunde genommen eine Situation, wo die Geopolitik und die Friedens- oder eigentlich mittlerweile die Kriegspolitik auch wieder sich von aller Logik entfernt hat. Wer heute sagt, dass er Diplomatie für eine gute Sache hält, ist ein Russentroll. Mhm. Ja. Wer sagt, dass es keine gute Idee ist gegen die größte Atomsupermacht auf der Welt, die größte Atommacht ist nun mal Russland, einen Siegfrieden herbeiführen zu wollen, wird zum Putin-Versteher erklärt, ja, oder zum Putin-Freund oder was auch immer. Und wer sich Sorgen macht um die Frage, dass dieser Krieg eigentlich Menschen verschleißt, eine ganze Nation verschleißt, nämlich die Ukraine, der muss sich dann anhören, dass er eigentlich ja sozusagen Kapitulant ist. Ja? Mhm. Oder früher hat man gesagt, in dem dunkelsten Deutschland, das wir hatten, da hat man das Wehrkraftzersetzung genannt. Ja. Dann sitzen dann Haufen Leute, die haben den Kriegsdienst vor 40 Jahren mal verweigert, mit der Begründung, alle Soldaten sind Mörder, haben also den Kriegsdienst verweigert, das sind jetzt die größten Kriegstreiber. Mhm. Und die wissen ja noch nicht mal aus der Theorie, also ich habe Wehrdienst geleistet in Deutschland vor 40 Jahren und ich weiß natürlich auch nicht aus der Praxis, was Krieg bedeutet. Ich habe aber wenigstens aus der Theorie so viel Wissen mitgenommen, dass ich mir vorstellen kann, was es bedeutet. Mhm. Und diese Leute können sich das, glaube ich, noch nicht mal vorstellen, worauf sie sich da gerade einlassen. Mhm. Die erzählen uns jetzt in ihrer kompletten, selbst theoretischen Unkenntnis der Sache, dass es eine gute Idee ist, diesen Krieg sozusagen bis zum Endsieg, wie man früher so pervers alles gesagt hat, ja, fortzuführen. Mhm. Ja, das ist also eine perverse Wortschöpfung. Man benutzt sie noch nicht, aber man meint es. Ja. Der Siegfrieden wird wieder zu einem befürwortenswerten Ziel erklärt, obwohl er gar nicht erreicht werden kann. Mhm. Auch das ein Abschied von der Logik. Nehmen wir das ganze Thema Regulierungspolitik. Ja, wir regulieren alles tot. Der Mittelstand wird erstickt unter einer Flut von Regulierungen. Und jetzt kommt man also auf die Bürger mit einer, in Deutschland speziell, mit Energiewendepolitik zu, ob das die Heizungswende ist, wie man sie so schön nennt, die unbezahlbar ist, ob das die Mobilitätswende ist, die unbezahlbar ist, für die gar nicht genug Elektrizitätsproduktion zur Verfügung steht. In Amerika ist es interessant, da ist es gleiche Ausprägung, allerdings Amerikas Deutschland heißt Kalifornien. Ja, also da die West- und die Ostküste, also die demokratischen Staaten, die pflegen das genauso. Mhm. Und dann haben wir noch eine Matrix, durch die wir uns bewegen, die genauso unlogisch ist. Und das ist unser Geldsystem. Mhm. Unser Geldsystem ist nichts anderes als eine Matrix, die uns eine Realität vorgaukelt, die nicht real ist. Deswegen ist es so zwingend notwendig, dass es eine rote Pille gibt. Also die rote Pille, die den Leuten zeigt, dass sie von dieser Matrix über Jahrzehnte jetzt in die Irre geführt worden sind. Es ist ja nicht nur so, dass dieses Geld schlecht ist, weil es Inflation erzeugt. Die Inflation ist nur quasi das Endprodukt einer langen Kette von Fehlallokationen, die dieses schlechte Fiat-Geld auslöst. Mhm. Wenn man sich mal anschaut, nur als eine plakative Information, Wir hatten ja von 1947 nach dem Krieg Bretton Woods bis 1971 diesen Quasi-Goldstandard. Der Dollar war ans Gold gebunden, die anderen Währungen waren an den Dollar gebunden, sodass es einen indirekten Goldstandard
gab. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, viele Leute haben das gar noch nicht verstanden, oder was da wirklich passiert ist. Ich habe teilweise immer Leute, die sagen mir, wir haben gar keinen Goldstandard mehr. Also teilweise die Leute, das Niveau auch vom Wissen her, das ist natürlich... Ich sage jetzt mal, wir sind eher, also Sie natürlich noch viel, viel mehr wie jetzt ich, aber in diesem Geldsystem drin auch, vom Verständnis her und so weiter. Aber die breite Masse, die tun sich extrem schwierig damit.
Also dieses System ist im Grunde genommen ein Exerzierfeld der Verweigerung von Logik.
Es ist also das Geldsystem meinst?
Das Geldsystem ist ein Exerzierfeld der Verweigerung von Logik. Vielleicht kennen Sie ja das schöne Buch aus, ich glaube, es ist in den 80ern erschienen, Per Anhalter durch die Galaxis. Mhm. Da gibt es diesen wunderbaren...
Gibt es einen Film noch davon, oder?
Gibt es einen Film davon, aber ich glaube, in dem Film spielt diese Szene keine Rolle. Der Film ist leider nur so ein kleiner Ausschnitt. Aber da gibt es dieses Kapitel mit dem Planeten, wo die Ökonomen, die keynesianischen Ökonomen wohlgemerkt, die Macht ergriffen haben und dann sagen, wir können die Knappheit der Güter dadurch beseitigen, wir können uns alles leisten, was wir wollen, wenn nur genug Geld da ist.
Also die Keynesianer, das ist ja eine Wirtschaftstheorie.
Ja, eigentlich ist der Keynesianismus ist für die Wirtschaftstheorie das, was die Astrologie für die Astronomie ist und die Alchemie für die Chemie und die Quacksalberei für die Medizin. Ja, den Keynesianismus erkenne ich nicht als ökonomische Theorie an, weil einfach zu viele Logikfehler drin sind.
Also, aber es ist ja eigentlich eine Theorie.
Sie können eine Theorie machen. Wissen Sie, in der Physik, wenn Sie in der Physik sind und eine Theorie machen, dann testen Sie diese Theorie normalerweise zumindest mal an zwei Grundsätzen. Erstens die Entropie, also die thermodynamischen Grundsätze. Und wenn das nicht eingehalten ist, dann fliegt das schon mal über Bord. Und der Energieerhaltungssatz. Das sind die zwei Dinge. Wenn die nicht gewährleistet sind, wenn eine Theorie dagegen verstößt, dann ist die schon mal erledigt. Ja, weil es ist eine Plausibilitätskontrolle, ob überhaupt Logik drinstecken kann. Die Ökonomie hat so eine Plausibilitätskontrolle leider nicht. Die haben wir uns nicht gegeben. Ja, bei uns dürfen irgendwie, die Logik darf in der Ökonomie leider vergewaltigt werden. Zumindest in der Mainstream-Ökonomie. Und der Keynesianismus ist eine solche. Und in diesem schönen Buch, da haben also die Keynesianer die Macht ergriffen, sagen, wir können die Knappheit aller Güter beseitigen, alle können sich alles leisten und nur genug Geld drucken und es den Leuten geben.
Das ist ja heutzutage die MMT oder die
Modern Money Theory. Genau, das ist die Modern Money Theory. Das ist genau das letzten Endes das, was da drin steht.
So Geld drucken, ja. Dann geht es uns allen, wir müssen nicht mehr arbeiten,
ja, kriegen alle Geld. Wir können alles finanzieren, wir können auch den Klimawandel bekämpfen mit gedrucktem Geld und was weiß ich. Und deswegen hat ja auch die EZB ganz klipp und klar gesagt, der Klimawandel, die Bekämpfung des Klimawandels ist eine Aufgabe der Geldpolitik. Das muss man sich mal haben die wirklich gesagt.
Aber das ist genauso, das finde ich super spannend.
Ja, aber nochmal auf das Buch zurück, weil da haben es dann in dem Buch das Laub der Bäume zu Geld erklärt. Ja, damit ja genug Geld da ist, damit sich alle alles leisten können. Hat natürlich sofort zur Hyperinflation geführt. Der wurde dann mit einem großflächigen Waldentlaubungsprogramm entgegengetreten. Und ich sage Ihnen eins. Diese Laubblattfraktion, die hat es auf die Erde geschafft, die sitzt jetzt in den Zentralbankräten. Ja? Die bilden sich wirklich ein, sie könnten mit dem Drucken von Geld unsere Probleme lösen. Und genau so verhalten sich. Eine Vergewaltigung der Logik. Und in Amerika geht das ja schon ein bisschen länger als in Europa. In Europa haben wir das im Grunde genommen bis 1999, als die D-Mark aufgehört hat zu existieren und im Euro aufgegangen ist. Bis dahin war die D-Mark in Europa der große Disziplinierer. Ja, und der Schweizer Franken eigentlich auch, aber der Schweizer Franken war zu klein von der Wirtschaftsgröße der Schweiz her, um diese disziplinierende Wirkung auszuüben. Mhm. Aber im Dollar geht das Spiel ja schon seit 15. August 1971, als man den Dollar vom Gold entkoppelt hat. Bis dahin gab es die Umtauschverpflichtungen. Für 35 Dollar gab es eine Unze Gold, 31,101 Gramm.
Genau, nur ganz kurz, dass die Leute das verstehen. Also da war der Dollar die Leitwährung, alle anderen Währungen waren gekoppelt, Wechselkurs fix an den Dollar, oder?
Ja, wobei... Leitwährung ist ein interessanter Begriff, weil Leitwährung kann unterschiedliche Bedeutungen haben. Je nachdem, ob man sich in einem goldgedeckten System befindet oder in einem Fiat-Geldsystem, also einem Fiat-Geld, nicht im Sinne von Fiat das Auto, sondern Fiat-lateinisches Werte, also in einem Es-Werde-Geld-System, wo die Zentralbank und eigentlich damit der Staat sagen kann, ich kann so viel Geld schaffen, wie ich will. Und bis 1971 hatten wir also das Goldsystem und der Dollar war die Leitwährung in dem Sinne, als der Dollar ans Gold gekoppelt war, weil die Amerikaner saßen auf 20.000 Tonnen Gold nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war ein Drittel des weltweiten Bestandes. Und die anderen hatten keins mehr. Und dann musste irgendein System her, womit man Stabilität reinbekommt. Also hat man gesagt, okay, der Dollar wird ans Gold gekoppelt, alle anderen Währungen an den Dollar. Und wer aber Dollars hat, wer sie durch Handelsbilanzüberschüsse Dollars erwirtschaftet, der darf die Dollars bei den Amerikanern in Gold eintauschen. Und das haben natürlich die Schweizer, die Franzosen, die Briten und die Deutschen leidlich getan. Und bis 1971 waren dann 12.000 Tonnen Gold aus Amerika abgeflossen, nur noch 8.000 übrig. Und da hat der Nixon gesagt, das gefällt mir nicht. Ja, da hören wir jetzt auf damit. Und dann hat er am 15. August 71 das aufgekündigt, was nichts anderes war als eine Bankrotterklärung. Mhm. Denn es war ja eigentlich eine Zahlungsverpflichtung. Dollars gegen Gold. Es war eine eingegangene Zahlungsverpflichtung.
Aber er konnte es machen.
Er konnte es machen, weil die normative Kraft des Faktischen auf seiner Seite war. Weil natürlich die Europäer, insbesondere die Europäer, die waren zwar, wie soll ich sagen, die hinters Licht geführten. Da gibt es auch weniger schmeichelhafte Begriffe für sowas. Ja. Und die waren natürlich aber abhängig von den USA und sind es ja bis heute geblieben auf vielfältige Weise. Die USA waren der Sicherheitsgarantiegeber Europas gegenüber Sowjetrussland und dem Warschauer Pakt. Und deswegen wollte man sich mit den USA nicht über diese offensichtliche Zahlungsverweigerung anlegen. Ja? Aber das Ergebnis war natürlich, dass ab dem Tag so viel Dollars gedruckt werden konnte, wie man wollte. Und dann hat die Leitwährung eine andere Funktion bekommen. Die Leitwährung war jetzt nicht mehr der Stabilitätsanker. Die Leitwährung war jetzt das Tributsystem, mit dem alle anderen zur Kasse gebeten worden sind. Die USA haben immer größere Handelsbilanz- und Leistungsbilanzdefizite aufgeschichtelt über all die Jahre und haben das in Dollars sozusagen bezahlt. Und die Dollars hat man dann über die Inflation entwertet, sodass die Handelspartner mit den Dollars, die sie gekriegt haben, nicht die gleiche Menge Waren zurückkaufen konnten, wie das, was sie geliefert haben.
Also das heißt, die Amerikaner haben in den verschiedenen Staaten in Deutschland Waren, Dienstleistungen gekauft, in anderen Ländern Rohstoffe, haben das alles mit Dollar bezahlt.
Genau, und die haben es dann entwertet
über die Inflation. Haben, oder?
Dann haben sie neue Dollars gedruckt und die Inflation hat dann die Dollars, die anderen gehalten haben, entwertet.
Genau.
So, das ist eine Art von Tributsystem. Mhm. Ich habe mal so überschlägig versucht auszurechnen, wie hoch denn der Wohlstandstransfer seit 1971 war in die USA. Mhm. Ja? Und bin auf etwa 7,7 Billionen Dollar nach heutiger Kaufkraft des Dollars
also
gekommen.
Also auf Deutsch, Billion ist immer Billion.
Also die Billionen sind 7.700 Milliarden Dollar. Mhm. Also die deutsche Billion, nicht die amerikanische Billion. Die amerikanische Billion ist ja nur eine Milliarde.
Genau.
Ja? Sondern wir reden also von den Big Numbers. Also 7,7 Billionen allein in den letzten zwei Jahren, also 2022 und 2021, jeweils ungefähr eine Billion. Also es ist auch gestiegen, weil es steigt mit kumuliertem Handelsbilanzdefizit, steigt dieser Transfer an. Und das ist wahrscheinlich jetzt der letzte große Schluck aus dieser Pulle. Aber die Rechnung haben natürlich nicht nur die Handelspartner der leitwährungsgebenden Nation bezahlt, sondern auch die Bürger Amerikas. Man muss ja mal sehen, über allerlei Umverteilungsmechanismen, die nur in einem Fiat-Geldsystem möglich sind, Stichwort Cantillon-Effekt und anderes, führt es ja dazu, dass es eine gewaltige Umverteilung von unten nach oben gibt, nämlich von dem arbeitenden Menschen und von dem Unternehmer zur Finanzoligarchie. Man kann das auch zeigen.
Vielleicht können Sie ganz kurz auf den Cantillon-Effekt, finde ich super spannend. Ich glaube, das kennen die meisten Leute gar nicht.
Ja, dann erläutere ich das mal gerne
sehr kurz. Gerne.
Der Cantillon-Effekt ist ein ökonomischer Effekt, der die Lasten der Inflation ungleich verteilt. Das Geld wird frisch geschaffen und dann fließt es erstmal irgendwo hin. Irgendjemand bekommt es zuerst. In unserem System ist es in der Regel die Finanzoligarchie, also die Finanzwirtschaft, die Banken, die Investmentbanken, die Hedgefonds, weil die Zugang zur Zentralbank haben. Die Zentralbank gibt dieses Geld aus und gibt es ja den Banken. Die gibt es nicht uns, das wäre ja noch schöner. Wenn das wie Helikoptergeld auf unserem Konto landen würde, und gleich verteilt auf die Bürger, das ist aber nicht davor gesehen, sondern es bekommen die Leute im Finanzsystem, die machen dann Folgendes damit. Die steuern es natürlich nicht in die Realwirtschaft. Das ist dann nur etwas, was man uns erzählt, dass sie es tun würden. Die steuern es in die Spekulationswirtschaft. Der Spekulationskreislauf wird immer größer. Und dieser Spekulationskreislauf, der bedeutet dann, dass immer mehr Geld in aufsteigende Blasen fließt. In Aktien, deren Preise aufsteigen, in Immobilien, deren Preise aufsteigen, in Anleihen, deren Preise aufsteigen. Und diese Blasen haben jetzt im Grunde genommen die größte Dimension erreicht in der Geschichte der Menschheit, was also Finanzmarkt- und Assetblasen angeht, weltweit. Mhm. Allein die Blase der Anleihen ist global, war vor zwei Jahren etwa noch der Hohlraum quasi. Die Überbewertung der Anleihen waren vor zwei Jahren noch etwa gut 60 Billionen. Jetzt sind es noch 40, nachdem 20 Billionen an Wertverlust eingetreten ist durch die Zinserhöhung wegen der Inflation. Mhm. Und diese aufsteigenden Blasen machen nur die Gruppe reich, die da rein investiert.
Als erstes.
Ja, als erstes Mal. Mhm. Und wenn dann damit zum Beispiel Immobilien gekauft werden. Und der Nächste, der das Geld bekommt, will dann weiter was anderes kaufen oder will später wieder Immobilien kaufen. Dann sind durch die Nachfrage am oberen Ende Immobilien teurer geworden. Das heißt, er wird weniger Quadratmeter bekommen an Immobilien als das, was er verkauft hat später. Mhm. Und der Dritte wird noch weniger bekommen, der Vierte. Und ganz am Ende dieser Kette ist der kleine Mann, der sich ein Eigenheim leisten möchte. Mhm. Deswegen kann sich der kleine Mensch, der kleine Mann, der buchstäbliche John Doe, ja, der buchstäbliche Otto Normalverbraucher, kann sich kein Haus mehr leisten. Ja, also unsere Elterngeneration, da war es ganz selbstverständlich, wer fleißig war, konnte sich ein Haus leisten und konnte es auch abbezahlen innerhalb von 15 bis 20 Jahren. Und zwar lang vor seiner Rente war das abbezahlt. Heute könntest du das komplett vergessen. Ja, das ist völlig, völlig undenkbar, dass sich Normalverdiener noch ein Haus leisten kann. 90-95% der Leute können sich das nicht mehr leisten. Mhm. Dieser Umverteilungseffekt noch von unten nach oben, der führt dazu, dass die Kaufkraft ganz unterschiedlich verteilt wird. Und war es noch zwischen 1947 und 1971 so, dass das amerikanische Bruttosozialprodukt zum Beispiel um 75% gewachsen ist und auch die reale Kaufkraft der Bürger, also der Angestellten, der Arbeiter und auch der Selbstständigen und der kleinen Unternehmer, mittelständischen Unternehmer, das ist auch um 75% gewachsen, deren Einkommen in dieser Zeit. Ja, das waren goldene Zeiten eigentlich. So, seit 1971, dem Ende des Goldstandards und dem Einführen einer Papiergeldwährung, die beliebig vermehrbar ist, hat sich das amerikanische Bruttosozialprodukt verdreifacht. Und die Lohnsumme, die die Leute kriegen, ist um 10% gefallen. Ja, das heißt also, es ist so, dass die gesamten 2/3 Wachstum, das ist also 2/3 des Bruttosozialprodukts, werden umverteilt und zwar von unten nach oben. Das ist das, was passiert ist. Mhm. Denn sonst wird es ja ankommen bei den Leuten. Es kommt aber nicht an. Mhm. Und diese riesige Umverteilung, die ist im Grunde genommen der Zweck der ganzen Übung. Es ist ein Beraubungssystem. Es hat mit Marktwirtschaft auch nichts zu tun. Ja, es ist ein Beraubungssystem, bei dem sich die Finanzoligarchie und der Kooperatismus mit dem Staat zusammentut oder den Staat übernimmt oder der Staat die. Also jedenfalls eine Koalition zulasten der Bürger und der arbeitenden Menschen. Und das ist auch ein Angriff auf die Logik, zu behaupten, dass das so sein müsste. Uns wird alles Mögliche an Unsinn erzählt, dass zum Beispiel die Geldmenge wachsen müsste, um eine wachsende Wirtschaft zu akkommodieren. Mhm. Das ist ein grober ökonomischer Unfug, das zu behaupten. Zwischen, wenn wir mal Deutschland nehmen, 1871 bis 1914 gab es einen Goldstandard in Deutschland. Mhm. In der Zeit hat sich die Größe der Ökonomie vervielfacht. Die Geldmenge ist aber nicht gewachsen. Es gab überhaupt keine Notwendigkeit, dass die Geldmenge wächst in der Weise.
Aber warum sagt man das immer wieder? Also das höre ich immer wieder.
Man sagt das, um uns das einzuimpfen, dass der Papiergeldstandard der einzige wäre, der unseren Wohlstand garantieren könnte. Das Gegenteil ist wahr. Das ist eine Lüge, die durch Wiederholung zur Wahrheit erhoben worden ist.
Das ist eine klassische Propaganda.
Ja, eine klassische Propaganda.
Immer wiederholen,
irgendwann glauben. So, und jetzt passiert einfach Folgendes. Es gibt jetzt diese Krise des Fiat-Geldes und die dauert jetzt schon 15, 20 Jahre. Mhm. Und zwar deswegen, weil wir uns von einer Rettungskrise zur nächsten Rettungskrise schleppen. Wir sind jetzt gerade wieder in der nächsten Bankenkrise angekommen. Die kann auch nicht überraschen, dass die da ist. Denn wir haben das Bankensystem durch diese Nullzinspolitik so krank gemacht. Wir haben es im Grunde seiner gesunden Ertragsbasis beraubt, weil Zinsmargen nicht mehr erwirtschaftet werden können in der kaputtgemachten Zinsstrukturkurve. Und wir haben es gleichzeitig zombifiziert, indem wir all die Unternehmen, die pleite hätten machen sollen, mit der Subvention des Nullzinses am Leben erhalten haben, sodass jetzt riesige Mengen schlechter Kredite das ganze System im Blutkreislauf vergiften.
Aber das ist doch eigentlich nicht, ist es nicht unbedingt auf Corona, auf die Zeit zurückzuführen? Weil da hat es ja eigentlich schlussendlich dieses Ausmaß hat ja massiv zugenommen, oder?
Also Corona war ein großer Schluck aus der Pulle, aber Corona war logisch. Ja, die Geldmengenausdehnung, die während Corona passiert ist, zum Beispiel im Euroraum, die war nur die Fortschreibung des exponentiellen Wachstums seit 1999. Ja, also, dass es sich verdoppelt hat in den 3 Jahren, war überhaupt kein Wunder, sondern es war einfach, wer im Jahr 2019 sich angeguckt hat, wie ist die Geldmenge gewachsen von 1999 bis 2019 und wie würde sich das fortschreiben, wenn es einfach nur der Funktion folgt, aus welchem Grund auch immer, der würde dann bei 8 Billionen rauskommen, mit und ohne Corona. Und jetzt sind wir bei 8 Billionen und die nächste Krise wird uns auf 16 Billionen führen.
Was heißt die nächste Krise?
Die nächste Krise ist die, in der wir schon mittendrin sind.
Das heißt?
Wir haben jetzt eine Bankenkrise, die sich aus mehreren Elementen nährt. Mhm. Und diese Elemente, die sind im Grunde genommen dreifaltig, wenn man so will. Also es gibt da ganz große Ungleichgewichte, die diese Bankenkrise nähren. Das erste ist die Zombifizierung der Wirtschaft. Also wir haben jetzt über 20 Jahre durch die falschen Zinsen Unternehmen, die nicht wettbewerbsfähig sind und die hätten Pleite machen sollen, am Pleitemachen gehindert. Ja, also diese, wir haben die kreative Zerstörung abgestellt. Mhm. Ja, also normalerweise machen 1,5 bis 2% aller Unternehmen pro Jahr Pleite. Und durch die Nullzinspolitik waren es jetzt in Europa zuletzt nur noch 0,1%. Das heißt, wir haben 90% weniger Pleiten. Was übrigens die Banken zu dem Trugschluss veranlasst hat, zu denken, dass das Kreditrisiko tot sei. Ja, das ist so, wie wenn Sie stellen sich Leben auf einem Vulkan, der alle 600.000 Jahre ausbricht und zuletzt vor 600.000 Jahren ausgebrochen ist. Und jetzt sagen Sie, der bricht nie mehr aus. Das ist ja Schwachsinn hoch 3. Ja? Also jedenfalls bilden sich alle ein, das Kreditrisiko wäre quasi aus der Welt geschafft. Dabei haben wir es nur aufgespart und jetzt sind 20-25% aller Unternehmen Zombies. Die hätten Pleite gemacht. Und wenn Sie mal einen Sportler fragen, macht eine Diät aus Zucker und Fett schlank und sportlich? Genauso wenig macht Subvention ein Unternehmen wettbewerbsfähig. Mhm. Ja, ein Unternehmen, das subventioniert wird, wird nicht wettbewerbsfähig. Im Gegenteil, das wird bequem. Ja, also Subventionen sind immer die Belohnung fürs Versagen und nicht für das Können und nicht für den Erfolg, nicht für die Wettbewerbsfähigkeit. Und das ist die erste Krankheit. Das heißt, wir haben riesige Mengen schlechter Kredite im System und wir wissen nicht, wo sie sind. Die zweite Krankheit, die wir haben, ist, dass die riesige Anleihenblase jetzt anfängt zu deflationieren. Das heißt also, die Zinsen steigen an, die Preise der Anleihen gehen entsprechend zurück. Ist auch ganz einfach zu erklären. Stellen Sie sich vor, haben Sie eine Anleihe für 1.000 Euro, die zu 0,5% sich verzinst. Kriegen Sie 5 Euro oder 5 Franken, wenn Sie in Franken rechnen wollen. Mhm. Zinsen im Jahr, wenn die jetzt 10 Jahre Laufzeit hat, haben Sie 50 Euro oder 50 Franken Zinsen in 10 Jahren. Und dann haben Sie, nach 10 Jahren kriegen Sie 1.000 Euro zurück. Sie haben also einen Gesamtcashflow von 1.050 Euro. Mhm. Steigt jetzt der Zins auf 5%, kriegen Sie jedes Jahr 50. Und das heißt, der Gesamtcashflow steigt auf 1.500, also 450 Unterschied. Wenn Sie jetzt auf einer alten Anleihe sitzen, die nur 0,5% Zinsen erwirtschaftet, dann muss also der Preis der Anleihe so weit sinken, dass Sie für diesen Zinsentgang kompensiert werden. Mhm. Das sind jetzt nicht 450, weil Sie müssen den Cashflow noch abzinsen, aber es sind 330 etwa. Mhm. Und diese 330 Euro verlieren Sie an Kurswert in der Anleihe, wenn sie 10 Jahre ist und Sie von 0,5 auf 5% den Zins ansteigen lassen. Und auf dem Wege haben wir jetzt von den 150 Billionen, also 150.000 Milliarden Dollar-Euro Anleihen, die es weltweit gibt, haben wir jetzt einen Kursverlust von 15 bis 20 Billionen hinnehmen müssen. Also etwas mehr als 10% des Ganzen.
Also das sind Staatsanleihen?
Das sind Staatsanleihen, Bankenanleihen, Unternehmensanleihen, alles. Und die sind gefallen im Kurs, weil der Zins gestiegen ist. Mhm. Nicht wegen Kreditrisikoproblemen, sondern einfach nur, weil der Zins gestiegen ist. Klassisches Fixed-Income-Risiko. Und jetzt sitzt irgendjemand da draußen auf 15.000 bis 20.000 Milliarden Wertverlusten und nirgendwo sind sie bilanziert worden. Im Gegenteil, wir verschleppen es, indem wir den Banken sagen, ihr müsst es nicht abschreiben, wenn ihr da drauf sitzt, solange ihr es nicht verkauft. Also hold to maturity ist das neue Credo. Wir haben auf dem Wege die größte liquide Assetklasse auf dem Planeten zu einer illiquiden Assetklasse gemacht. Mhm. Ja, das muss man sich auch mal geben. Ja. Jetzt kommt es natürlich ab und zu Unfällen, dann stürmen die Leute mal die Schalter der Silicon Valley Bank, weil sie es rausfinden, dass da das Geld verloren ist. Und die Silicon Valley Bank, die hat ein Tausendstel von dieser Verlustsumme erlitten. Also 18 Milliarden Dollar hat die verloren durch Verluste an Anleihen, also an Kurswerten von Anleihen. Sie hat aber nur 15 Milliarden Eigenkapital gehabt, das heißt, die war pleite per Definition. Mhm. Haben die Leute den Laden gestürmt, ihr Geld abgehoben, dann mussten sie die Anleihen verkaufen und auf dem Weg die Verluste realisieren. Und da war es das Ende. Das heißt, der Bankrun kommt, wenn die Leute rausfinden, was die Tatsachen sind. Und die Fed hat ja vor zwei, drei Wochen veröffentlicht, dass Anfang Januar schon es so war, dass damals 722 Banken in den USA mehr als die Hälfte ihres Eigenkapitals auf dem Wege schon verloren haben, ohne einen einzigen Kreditausfall damit zu zählen.
Also wegen der Bilanzierung, also wie man das bilanziert.
Ja, also sie bilanzieren es gar nicht, sondern sie haben mehr als die Hälfte ihres Eigenkapitals verloren, haben es aber nicht abgeschrieben. Das heißt, so, stille genau. Lasten sind da. Mhm. Das Eigenkapital, die sind pleite, aber sie geben es nicht zu. Mhm. Ja, es ist also, denn wenn sie es abschreiben würden, dann wären sie ja alle unterkapitalisiert, regulatorisch unterkapitalisiert. Ja, sie müssten eigentlich eine riesige Menge an Kapital nachschießen. Und jetzt tun wir einfach so, als wäre das bedeutungslos, dass das Geld weg ist. Ja, die Wahrheit ist ja nicht, dass das Geld ganz weg ist, hat nur jemand anders. Ja, aber das nützt der Bank ja nichts. Und jetzt haben wir also diese Situation, dass da 15.000 bis 20.000 Milliarden weg sind. Niemand hat die Hand bisher gehoben, aber wir wissen alle, dass eine Zeitbombe, die da drin liegt, die so riesig ist, dass sie das Eigenkapital der globalen Banken ein Vielfaches übersteigt. Vielfaches des Eigenkapitals der Banken. Dazu kommt die Zombifizierung, dazu kommen die Staatsanleihen in Europa, die wahrscheinlich nicht tragfähig sind. Also wenn Sie durchkalkulieren, gehen Sie auf die Webseite des italienischen Finanzministeriums, laden sich mal die Fristigkeitsstruktur der italienischen Staatsanleihen runter und rechnen dann aus, wie die Liquiditätsbelastung des italienischen Staatshaushaltes ansteigt bei bestimmten Zinsszenarien.
Gut, schlussendlich kann das niemand, oder?
Doch, also, ich habe es gemacht.
Ja, also, die das wissen, haben, ja klar, aber ich meine jetzt einfach also, so Otto-Normalverbraucher kann das natürlich nicht, oder?
Ja, also es ist nicht besonders schwierig und wer es nicht selber machen kann, dem kann ich die Zahl jetzt geben. Ja, wenn die Zinsen auf ein Niveau steigen, das wirklich geeignet wäre zur Inflationsbekämpfung, also positive Realzinsen, müsste man also mindestens 7% Nominalzinsen haben, also eigentlich 8, aber sind wir mal nett und rechnen nur mit 7, dann würde der italienische Staatshaushalt in wenigen Jahren 10% des Bruttosozialprodukts nur für die Zinszahlungen brauchen. Das kann man komplett vergessen, das geht überhaupt nicht, das ist nicht durchführbar. In so einer Lage würde Italien aus dem Euro aussteigen, ganz schlicht und einfach.
Aber sie das lassen sich ja eh nicht zu.
Ja, also deswegen wird Folgendes passieren. Die Banken, die sind in der Bredouille, die Staatsanleihen sind in der Bredouille, die Unternehmen sind auch in der Bredouille, ja, weil diese Zombies, die gehen jetzt auch pleite, wenn die Zinsen weiter steigen oder oben bleiben. Und deswegen steht jetzt die EZB und die Fed und ultimativ leider auch die SNB vor dem Punkt, weil, also die Schweiz kann nichts dafür, die war einfach umzingelt von dem ganzen Müll. Ja, Entschuldigung. Also komme ich gleich noch dazu im Detail, warum ich das so sehe. Aber die stehen jetzt alle vor dem Problem, dass sie eigentlich die Wahl haben zwischen Inflation bekämpfen, das heißt Zinsen oben halten, Liquiditätsflut stoppen, oder Banken retten. Wenn sie die Banken retten wollen, dann müssen sie vor der Inflation kapitulieren. Ganz schlicht.
Klar.
So, wenn sie vor der Inflation kapitulieren, dann müssen sie eine gewaltige Menge frisches Geld drucken. Sie müssen weiter entlang der Exponentialfunktion laufen, die sie die letzten 20 Jahre beschritten haben. Das bedeutet in den nächsten 1-2 Jahren weitere 4 bis 8 Billionen frisch gedruckte Euronen, ja, weil sie müssen ja retten. Ja. Deswegen, das Euro steht nicht für Europa. Das Euro steht für EU, europäische, R für Rettung, O für Organisation, europäische Rettungsorganisation. Das ist das, wofür es wirklich steht. Ja. Und es ist nur halb zynisch gemeint. Und wenn sie aber retten, dann geht die Inflation dann entsprechend hoch. Das heißt also, mit 4 bis 8 Billionen auf jeder Seite des Atlantiks an frischem Geld können wir davon ausgehen, dass die Inflation auf 30% mindestens anspringt. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was dann passiert, weil die Menschen können für diesen Wertverlust ihres Geldes nicht kompensiert werden. Ja, wir haben ja in der Europäischen Union seit Beginn dieser inflationären Krise vor 18 Monaten einen Verlust an Realeinkommen von 14-16%. Das ist übrigens mehr als am Beginn der großen Depression 29-30 und schneller. Und was uns zeigt, dass sie es überhaupt nicht im Griff haben. Sie haben es nicht im Griff. Ja? Und sie wissen auch nicht, was in den Bilanzen der Banken sich abspielt. Auch die Aufsicht weiß es nicht. Ich will ihrer FINMA nicht zu nahe treten. Die ist immer noch besser als die europäische Bankaufsicht und wahrscheinlich auch besser als die amerikanische. Aber wenn die selbst es nicht erkannt hat, dass die CS ein Problem hat, dass diese Flintenhochzeit erzwungen hat, quasi über Nacht, dann frage ich mich, wie viel weniger weiß denn die europäische, die weniger professionell aufgestellt ist als die FINMA? Ja?
Und, also für die, die es nicht wissen, FINMA ist die Finanzmarktaufsicht in der Schweiz.
Ganz genau. Ja? Was mich zu dem Problem führt, warum ist da die Schweiz auch betroffen? Die Schweiz hat zwei Probleme, sozusagen, für die sie nichts kann. Oder teilweise. Das eine Problem, für das kann sie ein bisschen was, nämlich zwei große Banken, jetzt nur noch eine große Bank mit zu viel internationalen Geschäftsinteressen. Also der Wunsch und Wille, im großen globalen Investmentbanking mitzuspielen, hat die Schweiz angreifbar und verwundbar gemacht. Das muss man leider so sagen. Ja? Ohne, dass man sie wirklich an den Tisch gelassen hätte in der Wall Street. Also die wirklichen Entscheidungen, die werden da nicht unter Mitwirkung der Schweizer Player getroffen, sondern die versucht man da, genau wie die Deutschen und die Franzosen, die Engländer, klein zu halten. Und das Zweite ist, die Schweiz ist nun mal von Euroland umzingelt. Ja? Die Schweiz wickelt einen riesigen Anteil ihres Außenhandels mit Euroland ab. Und die Flucht aus dem Euro, die Kapitalflucht aus dem Euro in die Schweiz, die jetzt nur schon jetzt ja eigentlich seit 2006 stattfindet und anhält, hat riesige Mengen an Kapital in die Schweiz gebracht und damit einen enormen Aufwertungsdruck für den Schweizer Franken erzeugt, dem die SNB in irgendeiner Form entgegentreten musste. Sonst wäre der ganze Exportmarkt der Schweizer Industrie zusammengebrochen. Das heißt, sie waren gezwungen zu intervenieren, nicht weil sie es gewollt hätten, nicht weil es ihrer Philosophie entsprochen hätte, sondern weil sie verhindern mussten, dass die europäische Geldpolitik und die Fluchtbewegung des Geldes in die Schweiz ja zu einem Zusammenbruch der Exportwirtschaft führt. Die Alternative dazu wären Kapitalverkehrskontrollen gewesen, die auch keiner haben kann, ja, oder wollen kann.
So. Glauben Sie, dass die irgendwie mal kommen werden? Also ich, so vom Szenario her, wo kann es dann hingehen? Also wenn ich es richtig verstehe, dann ist Inflation, die wird steigen. Die wird noch massiv steigen. Das ist so schlussendlich die Quintessenz, was Sie sehen. Egal, ob jetzt in den USA, in Europa oder in der Schweiz. Das wird passieren. Da ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger.
Ja.
Wo geht denn das hin? Also schlussendlich...
Kapitalverkehrskontrollen sind einer der vorletzten Bahnhöfe sozusagen eines zerrütteten Geldsystems.
Aber das haben wir gesehen, 2014, 2015, Griechenland, glaube ich, war es ja auch.
Griechenland nicht, aber Zypern. In Zypern hat man die Kapitalverkehrskontrollen gemacht, in Griechenland hat man es noch nicht gemacht. Da hat man aber andere Kontrollen eingeführt, man hat den Leute daran gehindert, ihr Geld abzuheben.
Mhm.
Ja? Also während in Zypern, da hat man tatsächlich dann Cross-Border-Kapitalverkehrskontrollen eingeführt. Also war, und ich war 2015 in Griechenland, und habe dort die Politik auch beraten. Ja, ich habe Bargeld mitnehmen müssen, weil ich nicht sicher sein konnte, dass meine Kreditkarte noch funktioniert. Ja. Also es ist einfach so, dass Kapitalverkehrskontrollen, all diese Maßnahmen sind die letzten Verzweiflungstaten eines Systems, das eigentlich fast in den Endbahnhof schon einläuft. Und das Fiat-Geldsystem läuft in den Endbahnhof ein. Und es ist auch nicht was überraschen kann. Es ist auch nichts etwas, man sagt, oh mein Gott, das kann ja niemand kommen sehen. Die Wahrheit ist, wir haben seit dem 14. Jahrhundert, als das Papiergeld durch Kublai Khan erfunden worden ist, hatten wir global 500 Hyperinflationen und Währungszusammenbrüche.
Ja? Also weltweit.
Weltweit. 500 Stück global. Und das heißt also fast jedes Jahr eine. Im Schnitt. Im Durchschnitt der Geschichte der letzten 500 Jahre hatten wir fast jedes Jahr eine Hyperinflation, die so dramatisch verlaufen ist, dass sie eine Nation oder eine ganze Zivilisation an den Rand des Zusammenbruchs geführt hat. Ja, die erste große Inflation, die übrigens ein Imperium zu Fall gebracht hat, soweit wir es wissen, war Rom. Wie es da hat, immerhin 200 Jahre gebraucht, weil die Inflation in Rom vom 1. bis zum 3. Jahrhundert basierte nicht auf dem Gelddrucken, sondern darauf, dass das Silbergeld, das in Rom dominierend war, immer mehr unedle Metalle beigemischt worden sind. Jeder Kaiser, der nur drankommt, musste erstmal die Armee bestechen, damit sie nicht gleich umgebracht haben. Und das heißt, er musste Geld schaffen und hatte die alten Silberlinge da eingesammelt und hat neu prägen lassen und hat halt ein bisschen mehr unedles Metall beigemischt, Kupfer oder sonst was. Ja? Sodass im ersten Jahrhundert war der Silbergehalt der Währung noch fast nah bei 100% und im dritten Jahrhundert war er bei 2%. Das heißt also, über 200 Jahre hat man im Prinzip ein Debasement, wenn man so will, des Geldes gehabt.
Die Schrinkflation sozusagen. Oder?
Das
die
hat heute im Grunde sehen. Das Weströmische Reich zerstört. Ja. Konstantin hat dann im Oströmischen Reich den Solidus eingeführt, eine Goldmünze von 4,5 Gramm. Und es war unter schwere Strafe gestellt, da irgendwie dran rumzuknipsen, zu knapsen, zu sonst was. Ja, der Solidus war dann 1400 Jahre in Verwendung, kann man es wissen, die meisten Leute nicht. Die am längsten in Verwendung befindliche Währung, ja, war der römische Solidus. Die letzte damit finanzierte Transaktion fand 1792, dokumentierte Transaktion fand 1792 in Venedig statt. Ja, und er hat es im 4. Jahrhundert etabliert, das Ding. Also man kann eine Währung langlebig machen, aber nicht mit Papier. Mhm. Das geht nicht, das kann man vergessen. Mhm. Ja. Und jetzt haben wir also unsere Währung ist auf der Zielgeraden zum Endbahnhof. Ja? Und es ist weder historisch ungewöhnlich, noch kann es eine Überraschung sein. Jeder, der sich mit der österreichischen Schule der Nationalökonomie befasst, weiß, dass es zwingend ist. Aber wir haben natürlich auf dem Weg dahin wieder mal sozusagen der Kampf um die Macht und gegen die Logik. Ja? Die Logik wird bekämpft mit allen Mitteln, um den Leuten quasi den letzten Heller aus der Tasche zu ziehen. Ja. Ja? Denn es ist notwendig, die Leute glauben zu lassen, dass dieses System ewig hält, damit sie sozusagen noch ihr letztes Hemd dahin geben. Ja, jeder, der heute Fiat-Währung hält, insbesondere Euros, später auch Dollar, der kann eigentlich nicht davon ausgehen, wenn er bei Verstand ist, dass das ein werterhaltendes Investment ist. Mhm. Das kann er nicht. Und der kann auch nicht überrascht werden, also es sei denn, er hat sich nicht damit befasst. Und die meisten Menschen befassen sich halt ungern damit, weil es unbequem ist. Weil, warum stellen die Leute keine Fragen? Weil sie die Antwort nicht hören wollen. Und die Antwort ist, eure ganzen Ersparnisse sind beim Teufel und ihr könnt auch nicht alle da raus, denn wenn alle da rausgehen, dann ist der Krach sofort da.
Genau. Aber ich sehe das ein bisschen so, wir sind jetzt, also wenn ich es auch richtig verstehe, so im Endstadium von unserem Geldsystem. Was kann die Politik noch machen? Grundsätzlich sehe ich eigentlich zwei oder mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, kompletter Schuldenschnitt, wir beginnen von neu. Machen sie nicht, kann politisch sowieso nicht durchgeführt werden, oder? Mhm. Möglichkeit Nummer zwei ist, wir lassen es weiterlaufen, das wird krachen.
Ja.
Möglichkeit Nummer drei ist, noch ein bisschen mehr durchwursteln und da kommt dann zum Beispiel aus meiner Sicht auch das Thema CBDCs, also Central Bank Digital Currencies ins Spiel, oder? Noch mehr Kontrolle, sagen, für was darfst du dein Geld ausgeben, Negativzinsen, ja, du kannst ja nicht mehr Bargeld unter den Tisch oder in den Safe nehmen. Nee, das ziehen wir automatisch direkt ab. Mhm. Ganz einfach. Ich sehe von diesen drei Möglichkeiten diese Möglichkeit als die realistische, dass wir diese noch in den nächsten Jahren sehen werden. Was würden Sie da sagen?
Also, sehen Sie das ähnlich oder nicht? Das sehe ich im Prinzip ganz genauso. Im Grunde genommen, wenn Sie eine überschuldete Welt haben, und wir haben eine überschuldete Welt, wir haben 235.000 Milliarden Euro, Schrägstrich Dollar, Schrägstrich Schweizer Franken Schulden auf der Welt. Das ist ja fast alle 1:1, sind ganz nah beieinander. Also 235.000 Milliarden Schulden haben wir, wir haben nur 95.000 Milliarden Bruttosozialprodukt auf dem Planeten. Das heißt, wir haben 2,5-mal so viel Schulden wie Bruttosozialprodukt pro Jahr. Und das ist eine Überschuldungssituation, ganz klar. Und es gibt zwei Arten, innerhalb eines bestehenden Systems aus den Schulden rauszukommen. Nur zwei. Inflation oder Deflation. Mhm. Bei Inflation wird das Geld entwertet. Die Nullen sind noch da, sie kriegen nichts mehr dafür. Mhm. Das heißt, das Bruttosozialprodukt steigt nominell an, während die Schulden nicht mitwachsen und der Schuldner bereichert sich zu Lasten des Gläubigers.
Jeder ist Millionär auf dem Bank, aber kann sich nichts damit
kaufen. Alle Milliardäre nehmen das Geld. Ja? Also, oder die Deflation. Bei der Deflation ist im Grunde genommen die Abschreibung der Weg, die Schulden abzubauen. Das heißt, Leute gehen pleite, Staaten gehen pleite, Banken gehen pleite, Unternehmen gehen pleite und dann ist das Geld auch weg. Also auf welcher Seite der Rasierklinge wir runterfallen, ist noch nicht abgemacht. Und jetzt kommt das Durchwursteln, nämlich wir stehen auf der Rasierklinge, Inflation will die Zentralbank nicht und Deflation will sie auch nicht, also sie schaut da rechts und links runter, während sich die Rasierklinge ganz langsam von unten in sie reinschneidet. Ja? So, und jetzt kommt der Heldennotausgang, CBDC, also digitales Zentralbankgeld. Digitales Zentralbankgeld ist natürlich nicht einfach nur ein Wechsel des Geldsystems, sondern es ist ein Wechsel des Wirtschaftssystems. Das bedeutet aber, darüber sollte man sich klar sein, die totale Kontrolle des gesamten Geldes durch eine Zentralbehörde. Und es geht auch nur dann, wenn man es global macht, weil sonst die Leute Ausweichmöglichkeiten haben. Und selbst dann haben sie die Ausweichmöglichkeit Gold und Bitcoin ja, oder eine goldgedeckte Kryptowährung, die da vielleicht kommt. Ja. Und das heißt, man kann das nur dann sozusagen weiterhin in Anführungszeichen managen, ohne die Machtfrage zu stellen, wenn man Demokratie, Freiheit und Marktwirtschaft durch ein totalitäres, diktatorisches System ersetzt. Anders geht's nicht. Ja, also, das heißt also, die digitale Zentralbankwährung, wenn sie mit der Abschaffung, und das ist das ja ganz klar gewollt, mit der Abschaffung des Bargeldes einhergeht, die kann die Leute daran hindern, aus dem Geld zu flüchten. Die ermöglicht auch Preiskontrollen und dergleichen Dinge mehr. Mhm. Ja. Die ermöglicht all das planwirtschaftliche Besteck, mit dem man die Leute kujonieren und zwingen kann. Nur eins schafft sie nicht. Wohlstand. Und nur mit einem ist sie inkompatibel. Freiheit und Marktwirtschaft. Ja, das heißt, das bedeutet, das ist dann der Übergang von der Geldplanwirtschaft, die wir schon haben, nämlich dieser Geldsozialismus sich einzubilden, man könnte mit Geld drucken, global die Dinge so steuern, wie man sie haben möchte. Mhm. Das ist der Übergang dann zur Kommandowirtschaft nach stalinistischem Muster. Nicht weniger als das. Das heißt also, wer glaubt, es mit CBDC regeln zu können, mit digitalem Zentralbankgeld, der öffnet die Tür für eine Weltdiktatur nach stalinistischem Muster. Mit einer totalen Kontrolle des Bürgers durch den Staat. Ja, das ist etwas... Das ist eigentlich eine dystopische Vorstellung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Proponenten dieser Idee wissen, worauf sie sich da einlassen. Und wenn sie es wissen, ob sie es glauben wollen oder ob sie sagen, naja, wird schon so schlimm nicht kommen. Denn auch ihre Kinder werden in diesem dystopischen System groß werden, so sie denn welche haben.
Mhm. Das ist immer so die Frage auch, ja, wer steckt denn dahinter? Ist das Absicht? Ist es Dummheit? Was ist es, oder? Man spricht dann immer, ja, die wollen das. Ja, wer sind die überhaupt, oder? Mhm. Und warum machen die das eben? Ja. Was würden Sie darauf sagen, oder wie sehen Sie das?
Also, es gibt ja immer so zwei Perspektiven darauf. Es gibt die Verschwörungstheorie und es gibt die, wenn man so will, die soziale Verhaltenstheorie, zu denen die Ökonomik auch zählt. Ich komme eigentlich nicht aus der Ecke der Verschwörungstheoretiker. Ich habe immer gesagt, ich glaube an die Inkompetenz, nicht an die Verschwörung. Ja? Es ist aber so, man kann von einer Verschwörung der Inkompetenz kann man schon sprechen.
Eine Verschwörung der Inkompetenz.
Okay. Ja, also ich nenne das adverse Selektion. Ja? Das ist in der Schweiz nicht so ausgeprägt wie in Deutschland, aber es ist eigentlich eine globale Krankheit der Demokratie geworden, weil wir wenig Sicherheitsvorkehrungen dagegen eingeführt haben, die Demokratie zu einer Kakistokratie degenerieren zu lassen, also zu einer Herrschaft der Inkompetenten.
Wie habe ich das gesagt? Kaki was?
Kakistokratie.
Okay, ja. Habe ich das noch nie gehört.
Also, das ist im Grunde genommen ein ökonomischer Mechanismus, der da greift. Es sind mehrere ökonomische Mechanismen. Das eine ist, wenn Sie in die Politik gehen, dann müssen Sie sich nicht qualifizieren. Sie müssen keine Berufsausbildung haben, Sie müssen nichts können außer schwätzen. Mhm. Ja? Und Sie verdienen aber dann trotzdem 3, 4, 5 Mal so viel wie der Durchschnittsbürger. Mhm. Also in Deutschland zumindest ist es so, ich weiß nicht, wie in der Schweiz ist.
Aber, nicht ganz, aber Sie verdienen auch mehr.
Ja, also, aber jedenfalls, Sie verdienen mehr als der Durchschnittsbürger, aber können müssen Sie nichts. Sie können Minister werden für Verteidigung, ohne gedient zu haben. Sie können Minister für Gesundheit werden, ohne Arzt zu sein. Sie können Minister werden für Äußeres, ohne diplomatische Ausbildung. Ja? Also in Deutschland ist es so, also Außenministerin, das ist ja wie soll ich sagen, der wandelnde Fettnapf. Mhm. Also ja, anders kann man es nicht mehr ausdrücken. Die kriegt den goldenen Fettnapf verpasst, wo sie auch immer auftaucht. Ja. Mhm. Also sie müssen nicht qualifiziert sein, sie verdienen aber mehr. Das heißt also, wenn sie in der freien Marktwirtschaft unfähig sind, dann gehen sie in die Politik. Wenn sie es da in der freien Marktwirtschaft zu nichts bringen, ja, dann gehen sie in die Politik und da werden sie Chef eines Hauses, wo sie sonst noch nicht mal Pförtner werden würden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben dieses Listensystem der Parteien. Das Listensystem der Parteien in Deutschland speziell, aber es gilt auch für die meisten anderen europäischen Demokratien, die sind ähnlich strukturiert. Heißt, die Parteiführung bestimmt, wer da ins Parlament einzieht und wer politische Karriere machen kann. Mhm. Über unterschiedliche institutionelle Kanäle. Das bedeutet, wenn sie einen eigenen Kopf haben, dann werden sie keine politische Karriere machen. Das heißt, sie müssen auch noch rückgratlos sein. Sie müssen also unterbelichtet und rückgratlos sein. Denn dass die beiden Einstellungsvoraussetzungen sind, dann darf man sich über das Ergebnis nicht wundern. Und jetzt haben wir also über viele Jahrzehnte diesen Typus Mensch in der Politik akkumuliert. Das war früher noch anders. Also früher sind Leute in die Politik gegangen als Dienst am Souverän, als Dienst am Volk. Ja? Es gibt auch heute noch Ausnahmen, aber die stehen jetzt vor der Wagenburg. Diese Ausnahmen, die Politik als Dienst am Souverän begreifen, die stehen vor der Wagenburg der Inkompetenten, die Reihen fest geschlossen haben und jeden Kompetenten als Gefahr ihrer Herrschaft ansehen. Zu Recht. Und das sind die ökonomischen Mechanismen, die dann zu einer Herrschaft der Inkompetenz führen. Und dann gibt es natürlich dieses epochale, ich sag mal, dieser epochale Kampf, der jetzt durch die gesamte Menschheitsgeschichte sich durchzieht zwischen Freiheit und Sozialismus. Igor Schafarewitsch hat das wunderbar analysiert. Igor Schafarewitsch, der herausragendste Mathematiker der Sowjetunion im 20. Jahrhundert, hat alle Preise in Mathematik abgeräumt, die es gab. Deswegen konnten sie nicht so richtig ans Schienbein treten, die Kommunisten. Und er war auch Dissident und hat im Samizdat, also im Geheimverlag, ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Todestrieb in der Geschichte und der Titel Erscheinungsform des Sozialismus. Der hat also über 4000 Jahre Menschheitsgeschichte analysiert, wie der Sozialismus eigentlich immer wieder kommt. Und das sind diese Ideen des Sozialismus gegen den Individualismus, gegen die individuelle Freiheit, gegen das Eigentum, aber auch gegen Familie, gegen Religion, gegen Kunst und Kultur. Das waren oft auch Bilderstürmer, diese Bewegung. Und diese Ideenwelt, die zieht sich quasi durch die Menschheitsgeschichte end-to-end. Die kommt immer wieder, ist wie ein Virus. Und diese sozialistische Ideenwelt kristallisiert sich und sie ist keine Verschwörung, sie ist ein politisches Programm. Sie findet in aller Offenheit statt. Wenn Sie von einer Verschwörung reden, ja, dann muss man ja bedenken, ein wesentliches Grundelement einer Verschwörung ist die Geheimhaltung. Die findet aber ja gar nicht statt hier. Es gibt keine Geheimhaltung bei diesem Programm. Es findet in aller Offenheit statt. Deswegen ist es keine Verschwörung, es ist ein politisches Programm. Und als solches, da haben wir dann Leute, die sagen ganz offen, dass sie eine andere Welt wollen. Sie wollen eine mit weniger Freiheit oder gar keiner Freiheit. Sie wollen eine, wo sich die Leute gängeln lassen müssen, eine Zuteilungswirtschaft, angeblich um den Planeten zu retten, was Blödsinn hoch 10 ist, weil die wissenschaftlichen Grundlagen ihrer ganzen Theorien falsch sind. Aber das Ziel ist natürlich nicht, den Planeten zu retten, sondern das Ziel ist die Herrschaft über Menschen. Der Sozialismus ist im Grunde genommen das Programm einer Clique von Leuten, die den Leuten erzählen, sie würden Gerechtigkeit schaffen, insbesondere soziale, solche. Ja. Und in Wahrheit geht es um Herrschaft über Menschen, um Ausbeutung, um Kontrolle. Also das Aphrodisiakum dieser Leute ist die Macht. Und das Vehikel ist, den Menschen das Geld wegzunehmen und es umzuverteilen oder an sich zu ziehen. Ja. Auf dem Weg der Umverteilung wird auch das meiste an sich gezogen. Es gibt eine verteilende Klasse. Mhm. Übrigens, wissen Sie, woher der Begriff verteilende Klasse kommt?
Nee.
Aus dem Feudalismus, aus dem Absolutismus. Es gab damals in Europa die merkantilistische ökonomische Theorie, ist eine der älteren ökonomischen Theorien, es stammt also aus der Zeit Ludwigs des 14. in Frankreich, also einer Zeit, in der eine Adelsklasse eine absolute Herrschaft über die Menschen ausgeübt hat. Und damals hat man gesagt, es gibt drei Klassen. Es gibt die Klasse produktiv, das waren die Bauern. Mhm. Es gibt die Klasse, steril, das waren die Handwerker. Denen hat man unterstellt, sie schaffen keine Werte, weil sie sozusagen den Input von den Bauern nehmen und es nur veredeln. Also sie hat man als Klasse steril bezeichnet. Und es gibt die Klasse distributiv. Und die Klasse distributiv, das war der Adel, die verteilende Klasse. Und jetzt schauen Sie sich mal unser System an. Wir haben uns eine neue Klasse distributiv angeschafft. Eine Politikerklasse, die ihre Hauptaufgabe nicht im Schaffen von Wohlstand und nicht im Schaffen von Freiheit und in dem Schaffen der Bedingungen, dass die Menschen in Freiheit Wohlstand schaffen können, sieht, sondern die ihre Hauptaufgabe darin erkennt, es dem einen wegzunehmen und es dem anderen zu geben und sich dafür feiern zu lassen. Eine neue Klasse distributiv, wie im Sozialismus, wie im Absolutismus, wie im Feudalismus. Wir nennen es jetzt Sozialismus. Das sind die Seelenverwandtschaft des Sozialismus mit dem Feudalismus, ist offenkundig.
Jetzt ist es ja so in der Schweiz, ich habe das Gefühl, wir sind hier so, ich nenne das so ein Ponyhof, wir sind die geschützte Werkstatt, alles schön, Regenbogen, bunt, alles. Irgendwie, wir sind komplett die Insel irgendwie im Sturm. Ja, keine Ahnung, wir sind einfach eine Burg, da geht es einfach anders zu und her. Also ein bisschen lockerer, auch während Corona-Zeiten sowas, viel, viel entspannter. Auch ich sage jetzt mal, die Politik bei uns, wir sind dezentral aufgestellt und so weiter, wenn wir jetzt mit den Bürokraten reden jetzt, zum Beispiel Steuerämtern und so, die rufen einen auch zurück. Also innerhalb von Zeit, mit denen kann man reden und so weiter. Das sind eigentlich normale Menschen, oder? Ja. Und auf der Politikebene sehen wir, klar, sehen wir auch gewisse Richtungen, Strömungen, die ein bisschen durchdrehen und so. Aber grundsätzlich jetzt im Vergleich auch zu Deutschland und zum Rest der Welt ist die Schweiz einfach so eine geschützte Werkstatt. Habe ich das Gefühl. Auch vom Geldsystem her, Schweizer Franken und so weiter und so fort. Was würden Sie jetzt sagen, wo sehen Sie, wo die Schweiz hingeht?
Also die Schweiz ganz klar hat einen freiheitlicheren Mindset als fast alle anderen Länder in Europa, vielleicht mit Ausnahme von Liechtenstein. Ja? Als ich hier gelebt habe, dieses ein Jahr, diesbezüglich kann ich es nur bestätigen, was Sie sagen, es war ganz wunderbar. Wenn ich auf ein Amt gegangen bin, bin ich wie ein Kunde behandelt worden. Da hat mich nie irgendjemand, weil ich was nicht sofort verstanden habe, blöd angemacht, sondern haben die gefragt, wie können wir Ihnen helfen?
Genau.
Ja? Sowas erleben Sie auf dem deutschen Amt eher nicht so oft. Ja? Es gibt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen.
Klar, immer.
Aber allein schon die ganze Attitüde ist eine der Serviceorientierung. Ja? Und ich glaube, es gibt wenige Länder auf der Welt, wenn überhaupt, wo sich die Beamtenschaft so darüber im Klaren ist, wer ihre Rechnung bezahlt, wie in der Schweiz. Ja? Die leben in dem Bewusstsein, dass sie mit fremdem Geld arbeiten und Rechenschaft geben darüber. Und es hat aber einen Grund. Erstens mal natürlich die historische Entwicklung der Schweiz. Allein schon, wie die Schweiz entstanden ist. Die Schweiz ist ein Rebellenland. Ja? Wilhelm Tell war halt nun mal Schweizer. Und die Armbrust ist ein Schweizer Symbol. Ja? Und dass das Volk bewaffnet ist, ja, ist im Grunde genommen historisch daraus gewachsen. Die Schweizer leisten Wehrdienst, sie leisten ihren Dienst an der Gemeinschaft. Sie sind als Individuen nicht asozial, sondern sie haben ihre soziale Verantwortung, die nehmen sie auch wahr. Das wird immer unterstellt, dass Völker, in denen die Freiheit sozusagen so überbetont wird, dass die Leute asozial werden. Das Gegenteil ist wahr. Aber die Leute nehmen ihre Waffe mit nach Hause und die haben dann im Waffenschrank stehen. Und die haben aber auch Respekt vor ihrer Waffe. Ja, das ist also, hier läuft niemand durch die Gegend, jedenfalls habe ich das noch nicht gehört. Ja, und schwingt die dann so nach amerikanischen Verhältnissen. Aber, aber das Volk ist bewaffnet. Das halte ich für eine ganz essentielle Angelegenheit. Ja. Okay. Es gab auch in der Schweiz Versuche, ja, zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg gab es ja auch eine gewisse Einschränkung von bürgerlichen Freiheiten. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es ein paar Politiker, die haben versucht, das dann zu perpetuieren. Und da gab es eine Volksabstimmung und dann haben die ganz fest auf die Griffel gekriegt. Und zwar richtig feste. Ja? Und dann war die Sache erledigt. Ja? Das hat also, es gab Versuche, den Schweizern das wegzunehmen.
Genau, das kommt immer wieder mal.
Ja, also ab und zu kommt mal einer auf die Idee, es steigt ihm was zu Kopf. Dagegen ist wahrscheinlich auch ein Schweizer Politiker nicht gefeiert. Aber die Schweizer, die haben bisher immer es verstanden, das in die Schranken zu weisen. Ich bete zu Gott, dass das so bleibt, weil ohne eine Insel der Freiheit ist Europa verloren. Weil Europa immer wieder diesen Weg des Totalitarismus geht. Und den ist Europa in den 30er Jahren gegangen, den geht Europa gerade in einer gewissen, sehr, sehr schlechten Weise wieder.
Ja. Aber wird das die Schweiz durchziehen können?
Also die Schweiz hat es bis jetzt immer durchgezogen, unter Opfern manchmal. Also auch zum Beispiel zwischen 1940 und 1945 hat die Schweiz große Opfer an Wohlstand gebracht, um sich dem zu widersetzen. Ja, man hat Befestigungsanlagen gebaut, man hat die Alpenfestung gebaut, man hat natürlich auch geschickte Diplomatie betrieben, die man dann hinterher der Schweiz zum Vorwurf gemacht hat. Dabei war es eine Überlebensstrategie. Und man hat Opfer gebracht. Und Das ist aber eine Ausprägung, die Freiheit fördert den Gemeinsinn, nicht andersrum. Der Gemeinsinn und die Bereitschaft, Opfer zu bringen, die ist in der Freiheit viel ausgeprägter als im Sozialismus und im Gängelstaat. Weil im Sozialismus, im Gängelstaat sagt nämlich jeder, ich bin doch nicht fürs Gemeinwohl zuständig, ich zahle schon genug Steuern. Ist der Staat dafür zuständig? Nicht ich. Bitte nicht ich. So. Und insofern glaube ich, auch diese Krise, wenn die Schweiz den Willen aufbringt, wird sie auch überstehen als freiheitliche Insel in Europa. Und ich glaube auch, dass dieser gewaltige Korpus an Unfreiheit, zu dem die Europäische Union mutiert ist, dass der schon Risse hat. Und dass die Krise, die ökonomische Krise, die gesellschaftliche Krise, in die wir reinsteuern, dass die diesen ganzen Monolithen zum Einsturz bringt. Wir sehen es ja gerade am Thema Corona. Ja, ein Riesenlügengebäude, das man über ganz Europa gestülpt hat, und es bricht vor unseren Augen auseinander wie ein Kartenhaus, das von der falschen Seite angepustet worden ist. Ja, also das Gebilde der Macht bekommt schon Risse, und ich glaube, wir werden uns nicht mehr auf ewig und auf viele Jahre mit dieser unfreiheitlichen Doktrin herumschlagen müssen. Die wird jetzt mit Anlauf scheitern, ja, das wird wehtun. Richtig weh. Und zwar deswegen, weil ohne Schmerz kein Lernen. Ja. Und ich glaube, die Schweiz muss einfach noch ein paar Jahre durchhalten, vielleicht 1-2 Jahre, und dann werden sich die Tore in Europa sowieso wieder öffnen. Ja. Weil einfach das linkssozialistische, das grünsozialistische, das ökosozialistische Modell ist genauso zum Scheitern verurteilt wie alle anderen sozialistischen Modelle vor ihm. Und ich kann dazu eigentlich nur raten, wenn mich jemand fragt, wobei ich natürlich der Schweiz keine Ratschläge eigentlich zu geben habe, also Deutscher, das klingt ein bisschen vermessen, aber halten Sie bloß bitte an Ihren Traditionen und Ihren Werten fest. Mhm. Ja? Und übernehmen Sie nicht das, was wir da falsch machen. Nach Möglichkeit möglichst wenig davon oder gar nichts. Mhm. Ja? Das ist gut gemeint.
Was würden Sie jetzt jemandem sagen, okay, ich habe verstanden, wo die Welt grundsätzlich steht, eben großes Thema Inflation, die Politik wird es nicht machen, die wird uns nicht retten. Was würden Sie jetzt den Personen, die jetzt zuhören, zuschauen, raten, was zu tun ist? Wie können sie sich schützen? Wie können sie ihre Lebenssituation verbessern?
Also zunächst ist es, glaube ich, gut, wenn sich auch die Schweizer Bürger und Unternehmen und auch die Politik sich über die Risiken im Klaren sind. Es gibt ein paar Risiken, und zwar auch Ansteckungsrisiken ökonomischer Natur. Dadurch, dass die Schweiz ja so intervenieren musste, um den Schweizer Franken nicht zu hoch bewerten zu lassen wegen der Kapitalflucht, haben wir jetzt natürlich das Problem, dass ein relativ großes Nesteck, wenn Sie so wollen, an Euros sich im Eigentum der Schweizer Nationalbank befindet. Und dass die Schweizer Nationalbank viele Versuche unternommen hat, das wieder raus zu diversifizieren, indem sie sich quasi zu so einer Art, ja, eigentlich sowas wie ein Sovereign Wealth Fund draus geworden ist, wenn man so will, ja. Was ich jetzt nicht für die falscheste Strategie halte, aber natürlich gibt es da Grenzen, was man machen kann. Ja? Da gibt es natürlich Bewertungsrisiken. Ja? Und es ist nicht so, dass es folgenlos wäre, wenn da große Verluste eintreten und die Schweizer Notenbank dann bilanztechnisch unter Wasser kommt. Also irgendwer muss das ausgleichen auf dem einen oder anderen Weg. Es ist nicht so, dass eine Zentralbank nicht funktionieren könnte mit negativem Eigenkapital. Das gab es immer wieder in der Geschichte, und es geht bis zum gewissen Punkt. Es darf nur nicht zu viel werden, weil sonst das Vertrauen weggeht. Ja? Aber auf dieses Risiko würde ich mich mal gedanklich einstellen, dass das passieren kann. Denn wenn der Euro kollabiert, dann mögen diese Euronen da wertlos werden. Ja, das kann passieren. Ich hoffe nicht, dass das passieren wird. Und selbst wenn es knallt, hoffe ich nicht, dass es zu einer Vollentwertung kommt. Aber da stecken gewaltige systemische Risiken auch für die Schweiz drin. Das ist das eine. Das zweite große Risiko, das ich sehe, ist, dass die Schweiz jetzt ein sehr stark konzentriertes Bankensystem hat, in dem die CS in der UBS aufgegangen ist. Und jetzt haben wir also eine Großbank, die doppelt so groß ist wie das Schweizer Bruttosozialprodukt. Das ist keine gesunde Angelegenheit, ganz klipp und klar. Das ist keine gesunde Angelegenheit. Und wenn nicht diese Rettungsphilosophie da wäre, weltweit, seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, dass der Staat Banken retten müsste, dann hätten wir gar keine so großen Banken. Und zwar deswegen, weil Größe ist zwar ein Wettbewerbsvorteil durch Economies of Scale, Kostenersparnis und Effizienzgewinne, aber auf der Risikotransparenzseite ist Größe ein Nachteil. Und es gibt eine Optimalgröße, wo die Nachteile irgendwann mal die Vorteile überwiegen. Wenn die überschritten wird, dann würde normalerweise ein Marktmechanismus einsetzen, der die Bank klein hält. Und zwar der, dass die Leute sagen, das ist mir zu intransparent, da bringe ich meine Einlagengroschen nicht mehr hin. Da gehe ich lieber zu einer kleineren Bank, die transparenter ist. Und noch nie war eine große Bank transparent. Wird auch nicht mehr passieren. Können Sie vergessen. Es ist auch mit noch so viel BaFin, FINMA und FED und SEC nicht. Es wird nicht passieren. Es wird keine Transparenz geben. Ja, sonst wäre so ein Ding wie die Flinten-Hochzeit neulich gar nicht möglich gewesen, wenn es Transparenz gäbe. Mhm. Und umso größer die Bank ist, umso intransparenter wird sie. Und wenn man nicht retten würde, dann wären die meisten Banken irgendwo zwischen 50 und 100 Milliarden Franken groß, maximal. Ja? Eigentlich ist das besser, also die Schweiz hat eigentlich zwei Bankensysteme, die Kantonalbanken und die Großbanken. Die Kantonalbanken sind in meinen Augen das eindeutig bessere Bankensystem.
Ja, genau.
Ja? Und insofern diese Kleinteiligkeit, die ist jetzt ein Stück weit verloren gegangen durch dieses Rieseninstitut. Und ich will diesem Rieseninstitut nicht zu nahe treten, aber rein systemisch ist das ein Risiko, das die Schweiz insgesamt trägt und das ihre Tragfähigkeit an die Grenze bringt, wenn es da wirklich rappelt. Mhm. Also das sind die zwei Hauptrisiken. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Die erste Ansage ist eigentlich, dass der Einzelne sich portfoliotechnisch diversifizieren muss, und zwar in resilienten Anlagen. Sachwerte, Gold, Immobilien, Aktien von resilienten Unternehmen mit hohem Eigenkapitalanteil und die Dinge produzieren, die immer gebraucht werden. Lebensmittel, Pharmazeutika, Rüstungsindustrie, ja, auch das ist nachhaltig in einem Land, auf einem Planeten, der so voller Spannung erfüllt ist für uns aktuell. Entertainment, warum? Weil die Leute unterhalten und abgelenkt werden wollten, wenn es schwierig wird da draußen. Ja. Goldminen und ganz wichtig, alles, was die Grünen nicht mögen, braune Energie. Steinkohle, Öl, Gas, Uran, Atomkraftwerke. Das sind die Dinge, wo man sein Geld schützen und vermehren kann. Mhm. Investieren Sie bloß nicht in Solarzellen und Windkraftanlagen oder in Elektromobilität oder Wärmepumpen und so einen Müll. Ja, da können Sie Ihr Geld nur verlieren, weil das alles subventionierte Bereiche sind. Subventionierte Bereiche, da wird überinvestiert, da fließt mehr Geld hin, als gesund ist, und irgendwann kommt dieses Ungleichgewicht zu einem zurück. Mhm. Und ja, wenn Sie aber sich, ich sag mal, in die Bereiche, die bekämpft werden, reinbegeben, dann ist da eine Unterinvestment da, da wird überperformt. Ich habe neulich gelesen, Greta hat getwittert, dass sie sich darüber beklagt auf Twitter, dass Shell, ich glaube, 9,8 Milliarden Dollar Gewinn gemacht hat im ersten Quartal 2023. Der höchste Quartalsgewinn in der Firmengeschichte. Und das sei ganz schlimm. Ja, da kann ich nur sagen, ja klar, investieren Sie da, was Greta schlimm findet, da werden Sie Ihr Geld verlieren. Ja? Also achten Sie darauf, dass Sie Ihre Kapitalanlage entsprechend so diversifizieren und solide aufgestellt sind.
Da bin ich froh, dass ich meine Frau diversifiziert, also wir diversifizieren uns in der Familie innerhalb, so siehst du, dass sie sehr stark auch in Aktien investiert, gerade auch Shell und so weiter. Sie hat ein sehr, sehr gutes Händchen gehabt. Mhm. Ich bin also mehr auf der Kryptowährungsseite, weil das ist der Markt, den ich verstehe, oder? Das ist mein Ding. Aber wenn ich es richtig verstehe, dann ist eigentlich der einzige Schutz, den die Leute haben, ist, sich um ihr Geld zu kümmern.
Ja, es gibt noch ein bisschen mehr, gibt es schon noch. Das Zweite ist, die Krise wird nicht an der Schweiz vorbeigehen, wenn sie groß genug wird. Das heißt, die ökonomische Krise wird auch die Schweiz erreichen, weil die Schweiz ist zwar auf eine gewisse Weise, also vom Kopf her, eine Insel der Seligen in Europa, weil sie sich dieser Geisteskrankheit nicht so in diesem Umfang angeschlossen haben, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Aber sie ist natürlich keine Insel auf dem Ozean. Ja, sie ist nicht isoliert von der Welt. Sie ist eine große Handelsnation. Sie hat einen riesigen Finanzsektor, der verwoben ist mit der Welt. Sie hat einen riesigen Produktionssektor, der verwoben ist mit der Welt. Sie betreibt Außenhandel. Der Außenhandel macht einen erheblichen Teil des Bruttosozialprodukts in der Schweiz aus. Ich glaube sogar mehr proportional als in Deutschland. Ja. Natürlich, weil die Schweiz auch wettbewerbsfähig ist, aber die Verflechtung bedeutet natürlich auch, wenn es da draußen knallt, wenn die Welt eine Lungenentzündung hat, dann kriegt auch die Schweiz zumindest mal eine Bronchitis. Ja? Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sich gedanklich mal aufeinander, sozusagen auf die Situation einstellt. Mhm. Also man sollte in der Familie darüber reden, dass harte Zeiten bevorstehen können, ja, damit es auch mal keinen Krach zu Hause gibt, wenn das nächste iPhone 5 Jahre dauert und nicht 2. Ja, Sie lachen, ja, aber das sind Diskussionen, die sollten Sie vorher haben. Ne? Und dass der Konsum halt mal eine Weile eingeschränkt sein muss und dass wir diese Länder, und da zählt sozusagen die Schweiz auch dazu, weil sie eben mitgerissen wird in diesem Mahlstrom der globalen falschen Politik, wir kommen nicht durch Konsum aus diesem Ding heraus. Mhm. Nicht dadurch, dass sich jemand hinstellt wie Präsident Bush am 12. September, also einen Tag nach 9/11, und sagt, Leute, geht einkaufen. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, schränkt euch ein, spart und investiert. Schafft Kapital, schafft neues Produktionskapital. Das ist die Lösung, die uns aus der Krise führt, und nicht das Konsumieren. Mhm. Nicht Keynes, Schumpeter ist die Lösung. Ja, kreative Zerstörung. Ja, neues Schaffen, neues Erfinden, Tüfteln, und sich nicht unterkriegen lassen. Und es gibt natürlich noch eine Sache. Und das ist das Investieren in Bildung. Bildung hat nämlich den Vorteil, dass es den höchsten Return hat, wenn es die richtige Bildung ist. Es dürfen nicht Geschwätzwissenschaften sein, nicht Gender Studies, sondern Ingenieurwesen. Ja? Und Bildung kann nicht besteuert werden. Was im Kopf ist, kann keiner wegbesteuern. Man kann zwar die Früchte der Arbeit besteuern, aber dafür müssen die Früchte erstmal da sein. Ja, also Bildung, Bildung und Bildung, Informationsvorsprung, sich zu schaffen, flexibel zu sein und den Willen zu haben, die Krise zu meistern. Und sich nicht emotional und vom Kopf her unterkriegen lassen. Die Krise ist im Kopf entstanden und sie wird auch im Kopf beendet.
Okay, sozusagen die Krise auch als Chance sehen. Jetzt in sich investieren, Bildung,
Produktivkapital.
Genau, und so weiter. Auf sein Geld schauen, Geld investieren und so weiter und so fort. Das ist genau das, was wir auch bei uns ja machen. Also wir haben ja einen starken Fokus auf die Kryptowährung. Ist ein bisschen ein anderes Thema. Aber bei uns geht es auch darum, sehr, sehr viel um das Wissen zu verstehen, was macht man überhaupt, ein neuer Markt, welche Chancen entstehen hier und so weiter. Ich möchte noch ganz kurz auf dieses Thema eingehen, wie Sie das sehen, wie stehen Sie generell zu den Kryptowährungen? Hat ja, also zum Beispiel jetzt ganz klar Bitcoin, der Freiheitsgedanke steht eigentlich hinter der Bitcoin-Bewegung oder dieses Freiheitsgedanke, ich kann mit meinem Geld wirklich machen, was ich will. Ja. Ich kann das kaufen, was ich will, wann ich will. Niemand sagt mir, ich besitze mein Geld selber, wie physisches Gold sozusagen auch. Oder? Das ist so, aus dieser Bewegung kam es ja auch. Wie sehen Sie das ganze Thema?
Ich bin ein bisschen schizophren, was das Thema Bitcoin und Kryptowährungen angeht.
Okay.
Warum sage ich das? Einerseits bin ich ein großer Fan. Und zwar deswegen, weil erstens halte ich die ganze Blockchain-Technologie für ziemlich genial. Mhm. Ja, also wenn man sich das mal anschaut, wie die Hash-Verschlüsselung, die ja praktisch irreversibel ist, weil Information dabei verloren geht, kann sie auch der sie verschlüsselt hat, nicht mehr entschlüsseln. Und die Public-Private-Key-Verschlüsselung, wie die so miteinander verschränkt sind, dass dieses System daraus entsteht, das ist schon extrem smart. Also die Technologie ist unglaublich smart gemacht. Also das ist, da muss man sich erstmal reinfuchsen, um das in seiner ganzen Tragweite zu verstehen. Ja? Und man muss sich auch mit den tatsächlichen Kryptotechnologien bis rein in die Mathematik befassen, um das zu begreifen, was das eigentlich für eine Revolution ist.
Wenn man möchte, ja, muss wenn nicht. Man,
also wenn's einem interessiert. Zumindest wenn man es verstehen will.
Genau, ja? Richtig.
So, das Zweite ist, Bitcoin, also die Kryptotechnologie und Bitcoin machen den Zentralbanken das Leben schwerer. Und alles, was den Zentralbanken das Leben schwerer macht, ist gut. Und zwar deswegen, weil die Zentralbanken den Willen zur Manipulation des Geldes haben. Es ist ihnen inhärent. Selbst die SNB hat diesen Willen. Ja, sonst würde sie keine Geldpolitik machen und würde keine Zinspolitik machen oder Geldmengenpolitik oder intervenieren, sondern sonst würde sie einfach sagen, das ist die Geldmenge, die sie zur Verfügung stellt. Alles bildet sich frei am Markt. Und nach meiner Überzeugung ist jede Geldpolitik von Übel. Sie setzt nämlich voraus, dass die Zentralbank mehr weiß als der Markt. Und das ist nicht der Fall. Ne? Das ist einfach nicht der Fall. Die Zentralbank weiß nicht mehr als der Markt. Und diese Anmaßung von Wissen, die halte ich für falsch, die halte ich für wohlstandszerstörend. Und alles, was der Zentralbank das Leben schwerer macht, hindert sie letzten Endes an ihrem interventionistischen Grundgedanken. Und deswegen ist die Kryptorevolution gut, weil sie den Zentralbanken in ihrem Freiheitsgrad einschränkt. Und zwar jeden Tag ein bisschen mehr. Ja? Vieles hätten die Zentralbanken nämlich die letzten paar Jahre schon gemacht, wenn es nicht Alternativen dazu gäbe. Neben Gold eben auch Krypto. So, das ist die positive Seite. Das ist sozusagen der kryptolibertäre Markus Krall. Ja? So, jetzt kommt der weniger kryptolibertäre Markus Krall, der sagt, naja, der Markt ist ein Suchprozess. Und die Bitcoin wie auch die Kryptowährung, die haben eigentlich ihre Bewährungsprobe noch vor sich. Was heißt Bewährungsprobe? Nämlich funktionieren die, wenn es richtig knallt? Kann ich damit bezahlen, wenn es richtig knallt? Ja, da ist es halt so, das ist natürlich bei mir eine Berufskrankheit, weil ich 3 Jahre lang Goldhändler war, wo ich sage, naja, so ein Goldstück in der Hosentasche ist besser als ein Stick in der Hosentasche, wenn das Internet ausfällt oder der Strom.
Und kannst du einfach nicht fliegen, weil lassen sie die Folge eigentlich nicht durch, oder mit dem Gold in der Hosentasche.
Ja, also das ist im Grunde genommen in der Schweiz wahrscheinlich noch besser, weil da haben sie wenigstens, da sind sie nicht aus der Atomkraft ausgestiegen, also den Waren haben sie hier nicht. Ja, aber in Deutschland, da arbeitet die Regierung aktiv am großen Blackout. Ja, das tut sie aktiv, ja, als ob es gewollt wäre. Unser Wirtschaftsminister hat ja auch mal ein Kinderbuch geschrieben, wie romantisch so ein Stromausfall ist. Ja, das ist bemerkenswert. Also, dass man da mit Kerzen nicht dann und so, okay. Und das ist alles ganz toll, liebe Kinder. Ja? Also, wenn man ein Kinderbuch oder zum Wirtschaftsminister macht, das ist sowieso, also, das ist etwas, da komme ich in dem Leben nicht mehr drüber weg, um ehrlich zu sein. Aber sehr egal. Muss ich ja vielleicht auch gar nicht. Aber diese Regierung arbeitet aktiv am Stromausfall und wenn der ausfällt, dann habe ich natürlich ein Problem mit meinen Bitcoins oder was ich sonst an Kryptowährungen habe, aber ich kann mit einer Silberunze oder einer Goldunze immer noch meine Einkäufe tätigen.
Ja, es ist immer so ein bisschen die Frage, oder wie lange dauert aber das? Oder
das so die, ja, das ist die Frage. Und dann ist die Frage, also ich will nicht in Abrede stellen, dass die Bitcoin insbesondere die Chance hat, sozusagen sich jetzt in dieser ganz großen Krise zu bewähren. Mhm. Das halte ich für möglich. Mhm. Ich halte es aber noch nicht für abgemacht. Und, ich muss es auch gar nicht wissen, weil das ist ja das Schöne an der Marktwirtschaft. Also wenn die an Marktwirtschaft glauben, müssen sie nicht zu allem eine Meinung haben oder sich einbilden, was zu wissen. Der Markt weiß es eh besser als sie. Der Markt entscheidet es. Ja? Der braucht den Markus Krall überhaupt nicht, um das zu entscheiden. Aber ich habe ein bisschen eine Skepsis, insofern bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Und das ist eine schizophrene Perspektive auf das Ganze natürlich. Mhm. Ja? Will ich nicht in Abrede stellen. Aber Sie sehen, da wohnen zwei Seelen in meiner Brust. Ich hoffe natürlich insgeheim, dass erstens die Kryptowährungen den Test bestehen. Und zwar deswegen, weil ich auch will, dass morgen immer noch Wettbewerb im Währungsraum da ist, der die Zentralbank in ihren Freiheitsgraden einschränkt. Und weil ich zweitens persönlich der Überzeugung bin, dass es eine Kryptowährung gibt, die hat auf jeden Fall eine große Zukunft. Das wird eine goldgedeckte sein. Es wird irgendwo goldgedeckte Kryptowährungen geben. Die ersten Versuche starten ja schon. Und meine Überzeugung ist, das, was da bisher gibt, ist alles auch noch nicht so richtig durchdacht. Weil es nicht die Kundenbedürfnisse, weil der Kunde, Geld hat einen Kunden, Geld ist ein Produkt, ja, das Kundenbedürfnis muss im Mittelpunkt stehen. Mhm. Man muss die Kundenbedürfnisse genau verstehen, um eine goldgedeckte Kryptowährung so zu designen, dass die Kundenbedürfnisse auch erfüllt werden. Das tut im Moment noch keins dieser Produkte.
Mhm. Ja, sehe ich jetzt auch nicht, dass das irgendwie...
Aber es ist möglich. Das ist meine Überzeugung, dass es geht. Aber dazu muss man ein bisschen tiefer denken, ein bisschen tiefer schärfen. Also ich habe die Hoffnung, dass Krypto und Gold sozusagen a match made in heaven ist und dass es uns dann... wenn das Fiat-Geld am Ende seiner Tage angekommen ist und dieser Tag ist nicht mehr fern, dass es dann in der Lage ist, uns da Alternativen zu bieten. Möglicherweise auch parallel zu den schon existierenden Kryptowährungen. Also da wird sich dann, da werden sich dann Marktmechanismen herauskristallisieren und idealerweise wird es mehrere Dinge geben, die dann laufen, weil ohne Wettbewerb wird es wieder ein schlechtes System.
Das ist jetzt genau das. Ich habe mal in einem anderen Interview von Ihnen gehört, dass Sie gesagt haben, eben das Wichtige ist ja, dass die verschiedenen Systeme gegeneinander antreten, oder dass wir wirklich auch Konkurrenz haben und der Beste, der Markt entscheidet, der Beste setzt sich durch, oder? Und das ist ja nicht so, dass es am Schluss nur einen Gewinner gibt. Es gibt nicht nur Gold, es gibt nicht nur Bitcoin, es gibt nicht nur Kryptowährungen, es gibt nicht nur Fiat-Geld oder was auch immer, sondern das Schöne ist ja, dass man diese Alternativen hat. Ja. Der eine sagt, okay, ich brauche Gold für diesen Fall und ich brauche dann halt einfach noch zum Beispiel Bitcoin, damit ich dann wirklich auch viel, viel schneller, weil Kilobahn Gold schleppen ist wieder was anderes, oder zum Beispiel. Aber da gibt es genau diesen Use Case und ich sehe das auch so, diese Welt, diese Konkurrenz, die ist ja wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Also unterschreibe ich voll. Wobei Fiat-Währungen können nur als Monopole überhaupt existieren. Ja? Das heißt also, die Fiat-Währung ist per se gegen den Währungswettbewerb eingestellt. Deswegen hat man ja in Europa die D-Mark abgeschafft. Der Grund war, dass man den Währungswettbewerb der nationalen Währungen auch nicht wollte. Schon das war zu viel. Ja? Den hat man schon nicht ertragen. Und Fiat-Geldwährungen werden immer auf ein Monopol hinauslaufen, immer auf Zwang. Und deswegen reden die auch ständig über Verbot. Goldverbot, Bitcoin-Verbot, whatever. Ja, wer sich nur mit Verboten durchsetzen kann, der hat nicht das Wohl des Bürgers im Sinn, sondern nur sein eigenes.
Ich würde mal sagen, so zum Abschluss, einfach so ein Ausblick für Sie. Wie stellen Sie sich so der positive Weg vor, die Gesellschaft geht? Wo gehen wir hin? Wo ist, ich meine, ist ja nicht alles nur immer negativ, oder? Es gibt immer auch, wo Schatten ist, ist auch Licht. Wo sehen Sie jetzt in den nächsten Jahren die positiven Chancen, wo die Menschheit hingeht?
Also ich glaube, dass wir erstmal auf eine sehr tiefe Krise zulaufen. Aber diese Krise, die hat auch was Gutes. Und zwar deswegen, weil Krise und Katharsis miteinander einhergehen. Und Katharsis bedeutet Reinigung der Köpfe. Wir haben eine Geisteskrankheit im Westen. In Deutschland am schlimmsten, wie gesagt, die machen es ja immer am gründlichsten, die Jungs. Ja, es war schon 33, 45 so. Der Faschismus war ein globales Problem und die Deutschen haben es am gründlichsten gemacht. Und diesmal haben wir wieder ein globales Problem, nämlich eine Ehrenanstalt hat vom Planetenbesitz ergriffen und in Deutschland machen sie am gründlichsten. Und aus einer Kopfkrankheit kommt man nur durch Schmerzen raus. Also die müssen selbst gegen den Elektrozaun pinkeln, um festzustellen, dass das eine blöde Idee ist. Und dieser Schmerz, der wird einen Lerneffekt bewirken. Dieser Lerneffekt, wenn wir es geschickt anstellen, wird darauf hinauslaufen, dass die Menschen wieder erkennen, was uns erfolgreich und wohlhabend gemacht hat. Und das ist nicht die Planwirtschaft, nicht die Bürokratie, nicht das Verlassen auf den Staat, nicht die Fiat-Währung und nicht die Politiker. Sondern das ist Freiheit, Selbstverantwortung, ein kleiner Staat, der sich auf seine Kernaufgaben konzentriert, ein richtiges Geld, Währungswettbewerb, Gold, Krypto, was immer. Ja? Das sind die Dinge, die uns erfolgreich machen, und Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel, hebelt man in Deutschland im großen Stil im Moment aus, die Rechtsstaatlichkeit an allen Ecken und Enden wird es getan. Ja, angefangen hat es mit der Währung, da war es genauso, hat man einfach die Verträge über Bord geworfen, obwohl der Rechtsstaat eigentlich ganz klar gesagt sagen hätte müssen, darf nicht sein. So, Rechtsstaatlichkeit, also diese ganz simplen, leider langweiligen Dinge. Politiker befassen sich nicht gern mit langweiligen Dingen, weil das ist nicht gut für ihre politische Karriere. Deswegen sollten wir überhaupt auch das ganze Thema Politik reformieren. Also meine Meinung ist, wir sollten zum Beispiel, ich denke natürlich an Deutschland jetzt in dem Fall, die Schweiz hat ja, die macht ja ihr eigenes Ding, aber wir sollten ein Parlament mit 201 Abgeordneten haben, die nicht nur zweimal gewählt werden dürfen, aber nicht zweimal hintereinander, und die kein Gehalt kriegen. Mhm. Ja? Also Dienst am Souverän. Ja? Dienst am Souverän sollte es sein. Und wenn ein Gehalt, dann nicht mehr, als sie vorher verdient haben. Ja? Also wenn dann einer mit Hartz IV vorher da rumgekrebst hat, krebst das auch als Abgeordneter mit Hartz IV rum. Mhm. Ja? Wenn überhaupt. Also eigentlich bin ich dagegen. Mhm. Ja, Ämterbegrenzung, dann auch Haftung der Politik für das, was sie versenken. Warum ist Veruntreuung von Steuergeld mehr oder minder straflos? Steuerhinterziehung in Deutschland wird zum Beispiel ein Straftatbestand, der mit vielen Jahren Gefängnis geahndet wird, obwohl doch in beiden Fällen man sich am Geld anderer Leute vergriffen hat. Und im Fall der Veruntreuung ist es sogar noch schlimmer, weil der Hinterzieher, der muss ja vorher arbeiten, was er hinterzieht. Der Veruntreuer muss es noch nicht mal das. Ja, also eigentlich das moralisch noch viel verkommener und verwerflicher, wenn das überhaupt verkommen ist und verwerflich, die Steuern nicht zu zahlen. Da kann man drüber streiten, moralisch. Ja? Libertäre sagen, Steuern sind Raub. Mhm. Ja? Also die Haftung zum Beispiel für Steuerverschwendung und Steuervergeudung und all diese Dinge. Ja? Und für die Folgen von Politik. So wie ein Unternehmensleiter auch für die Dinge haftet, die er macht. Ja, sagt auch keiner, nee, das machen wir nicht. Ja. Also institutionelle Reformen. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir als Kontinent Höhen des Wohlstands entgegengehen innerhalb von 10, 15 Jahren ab jetzt. Die können wir uns noch nicht mal vorstellen. Denn wenn eins klar ist, wissen Sie, in Amerika sind 2/3 des Bruttosozialprodukts die letzten Jahre von unten nach oben umverteilt worden. Und eigentlich war es mehr, denn ohne dieses Fiat-Geldsystem hätte sich das Bruttosozialprodukt nicht verdreifacht, sondern verfünffacht in diesen 50 Jahren. Und wenn man das mal alles zusammenrechnet, dann glaube ich, dass die Menschen in einem wirklich freien System 4 bis 5 Mal so wohlhabend sein können, wie sie jetzt sind. Das ist erreichbar. Und zwar in weniger als 20 Jahren, wenn wir ein freies Wirtschaften ermöglichen. Die Krise ist dafür geeignet, das möglich zu machen. Und deswegen sehe ich sie nicht nur als eine Gefahr, das ist sie auch, und nicht nur als einen Schaden, das ist es auch, aber es ist auch eine Chance, das zu erreichen. Und wenn wir diese Chance ergreifen, dann werden wir auf ganz neue Höhen kommen, und dann werden wir ganz neu über Freiheit nachdenken können.
Sehr schön. Ja, die Krise ist die Chance, die wir haben, uns als Gesellschaft auch wieder zu reformieren, mehr Wohlstand zu haben. Wenn dich das interessiert, was wir zum Beispiel machen mit den Kryptowährungen, was für ein Potenzial dahinter liegt, haben wir den Finanzbooster. Der Link ist unterhalb von dem Beitrag hier. Könnt ihr euch das mal anschauen. Alle Informationen findet ihr da. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Markus Krall für dieses Interview. War sehr, sehr spannend. Vielleicht bald mal wieder in der Schweiz.
War mir eine Freude. Und Nachbar, als sozusagen der große Kanton heißt sie, glaube ich. Ja, genau, der große Kanton, ja. Ich wünschte, es wäre ein Kanton, ja. Also sage ich Ihnen, lassen Sie sich nicht davon beeindrucken, dass Sie das so viel kleinere Land sind. Sie haben als Schweiz großartige Traditionen, die man als freiheitlich denkender Mensch, egal wo man in Europa lebt, nur bewundern kann. Wenn Sie an denen festhalten, dann wird die Schweiz auch die Schweiz bleiben. Und ich denke mal, dass es gut für Europa wäre.
Sehr viel. Top, danke vielmals.
Ich danke Ihnen.